Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Der Amateurfußball in Sachsen-Anhalt ist unser Thema und ist auch gut so. Und unser Ziel ist es, der erfolgreichste Nischenpodcast der Welt zu werden. Wir sind auf einem guten Weg. Das kann man schon mal sagen. Vielen Dank für die zahlreichen Klicks der vergangenen Folge. Heute haben wir eine mit einem Gast und bei dieser Vorstellung kündige ich jetzt schon an, habe ich mich ins Zeug gelegt. Sie lautet wie folgt. Unser heutiger Gast beeindruckt auf den ersten Blick. Krasser Humor, krasse Kompetenz von höchstem Niveau, 3 Meter groß und Oberarme wie der Maschinenraum eines durchschnittlichen Ozeanriesen. Ein absolutes Powerhouse, welches sich aber auch filigran zu messen weiß beim Fußballtennis. Er spricht gern davon, dass er mit hoffnungsvollen Talenten auf Maßnahme fahre und man hofft dann sofort für die Erziehungsberechtigten der jungen weiblichen Talente, dass sie auf Chips, Schoki, Energy Drinks und ähnliche weitere Verbrechen aus der Welt der gesättigten Fettsäuren und des schlechten Zuckers als elterliche Mitgabe verzichten. Denn unser heutiger Gast sammelt sowas auch gern ein, türmt es auf den Sportschulentisch, fotografiert es, stellt es in den passenden Chat verbunden mit einer verbalen, nur in Teilen kritischen Flauscherei nachfragender Dings. Liebe Eltern, was glaubt ihr eigentlich, was diese Scheiße mit dem Organismus eurer vielversprechenden Kinder macht? Hier würden wir jetzt auspiepen, lasse ich also weg. Natürlich drückt er sich wesentlich diplomatischer aus. Mit ihm Fahrrad fahren sollte man auch nicht, denn er fährt Fahrrad und radelt nicht. Er dreht sich nicht um, wenn er auf seine lässige Tagestour von 600 Kilometern aufgebrochen ist. Er dreht sich einfach nicht um. Er ballert. Kommst du nicht mit, bist du nicht würdig. Klingt nach einem harten Hund. Einer solchen Bestie steht er übrigens auch als Herrchen vor. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Steffen Scheler. Was macht da eigentlich der Dackel?
Vielen Dank, hallo.
Irgendwas falsch gewesen?
Der übliche Hang zum Übertreiben war dabei, aber ich bin schon froh, dass ich nicht mit einem 2 Meter großen Ex-Footballspieler verglichen wurde, wie in den bisherigen Folgen. Und freue mich dann hier zu sein, um das mal richtig zu stellen.
Weil jeder 2 Meter große Ex-Fußballspieler deinen Körper hätte, gern. Danny Piele ist hier, der Star unserer Sendung.
Morgen, Stefan.
Ist dir was aufgefallen? Dreh dich mal um zu Steffen. Der hat sich mit Absicht so hingesetzt, dass ihr beide auf Augenhöhe seid. Das ist so lustig.
Ja, ich war mir bei der Anmoderation im ersten Drittel deines Parts halt nicht sicher, wen du jetzt meinst. da hat tatsächlich relativ viel gepasst. Ich bin froh, dass nach Mazzarode mal wieder ein 40er Bizeps hier ist. Und ich freue mich auf die Sendung.
Fakt ist, absolute Kompetenz ist natürlich das Wichtigste und auch eine wahnsinnig gute Haltung gegenüber dem Sport, gegenüber dem Fußball. Und man könnte dich sagen, du bist Mr. Frauenfußball in Sachsen-Anhalt. Darf man das so sagen?
Du darfst alles sagen.
Das stimmt.
Ob das jetzt endlich nach außen so gut klingt, weiß ich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Mr. Frauenfußball bin. Ich habe halt relativ lange jetzt in dem Bereich gearbeitet und habe da einen ganz guten Einblick, glaube ich.
Wie viele Jahre und wie kam es dazu? Ich fand es sehr witzig, wie Danny dich vor der Sendung gerade fragte, hast du eigentlich jemals auch mal Männer trainiert? Und du irgendwie versucht hast, deinen Erinnerungsrad in Richtung 18. Jahrhundert zu drehen.
Also ganz so weit nicht, aber es ist schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht, wie das konkret losging. Ich habe in Magdeburg angefangen, Sport zu studieren und wurde dort angesprochen von einer ehemaligen Spielerin, damals Magdeburger FFC, die gesagt hat, Mensch, ich bin hier Spielerin, wir haben hier Nachwuchsmannschaften, ich trainiere die, ich brauche da Hilfe, hast du Bock? Und ich sagte, okay, gucke ich mir mal an. Dann war ich, glaube ich, bei einem Training, das war damals noch Breitensport, Kleinfeld, auf dem Mestron-Sportplatz, jetzt Sterne-Arena. Und dann hieß es, jetzt am Wochenende ist auch gleich ein Spiel. Ich sage, okay, ich komme mit. Und das Ende vom Lied, ich war dort alleine, weil sie irgendwie krank war oder ein Spiel hatte. Wir sind nach Dresden gefahren, haben, glaube ich, 11-0 verloren mit der Mädchenmannschaft. Und ich dachte, okay, also schlechter wird es auf keinen Fall. Ab hier kann es eigentlich nur besser werden. Bleib ich mal bei. Und so ging das los. Das war 2003, 2004. Nicht schwindeln.
Qualifikation, welchen Trainerschein besitzt du?
Ich besitze mittlerweile die A-Lizenz. Und zu dem Zeitpunkt natürlich noch nichts. Da habe ich angefangen zu studieren und das kam jetzt alles Schritt für Schritt. Im Laufe der Zeit kam dann die eine Trainerlizenz nach der anderen und ja, und irgendwann kam dann der Schritt zum Fußballverband.
Hast du gewusst, hättest du damit gerechnet, dass er sich genauso hinsetzt, wie er jetzt da gerade sitzt, so zurückhaltend, so leise?
Ich habe ja das Gefühl, dass er vorher halt extrem gebrieft wurde. Das war nochmal beim Mental Coach war und auch beim Coach für, wie präsentiere ich mich in einem Podcast?
Wenn du jetzt nicht langsam anfängst, ein bisschen aus dir rauszugehen. Dann erzähl mir, wie du beim Mittagessen bist. Wenn du eine deiner Verbalattacken, wenn dir was richtig auf den Zeiger geht.
Dann wären wir wieder bei den Übertreibungen, ja.
Ja, so zu übertreiben ist. Ich hatte mit Steffen eine schöne Auswärtsfahrt nach Stendal. Da habe ich tatsächlich einen richtigen Steffen Schiller kennengelernt, ja, der auch verbal gut kann. Aber das möchte ich nicht aushöhlen. Steffen, du hast für mich eine der wichtigsten Positionen im Fußballverband Sachsen-Anhalt. Du beschäftigst dich mit den jungen Talenten in unserem Gebiet. Erzähl mal was darüber. Wie ist der typische Weg vom Talent bei uns in Sachsen-Anhalt?
Da kann man natürlich ein bisschen ausholen. Letztendlich ist es so, dass ja jeder Verband an sich eine ordinäre Aufgabe hat der Talentförderung. Dessen ist sich jeder Landesverband, so auch der Fußballverband Sachsen-Anhalt, ich glaube sogar laut Satzung verpflichtet, eine Talentförderung zu betreiben. Und das bedeutet für uns als Verband, die vermeintlich talentiertesten Spieler und Spielerinnen einer Sichtung zuzuführen, der nächsten Ebene zuzuführen. Da reden wir dann schon von U-Nationalmannschaften. Aber die Frage ging ja, wie kann das so losgehen? Wie kann das so losgehen in einem Landesverband? Und das wäre jetzt typischerweise in der, wenn man vom Altersbereich her unten anfängt, sehr professionell, wenn man vom Altersbereich sehr weit unten anfängt, die
war Dennis, war Dennis Handy, oder?
Das war Dennis Handy.
Nö, das kostet Chef. Das
ich
kostet.
Weiß nicht, was das war. Also, Haken dran, Danny Peter talentfrei.
Genau. Nein, dass es eine Struktur gibt, die tatsächlich der DFB geschaffen hat in allen Landesverbänden. Das sind die DFB-Stützpunkte. Das sind quasi neutrale Standorte, an denen talentierte Spieler und Spielerinnen ein zusätzliches Training pro Woche absolvieren können. Und die haben wir in Sachsen-Anhalt auch. Und da ist die Grundidee, die Trainer, die dann in den Stützpunkten trainieren, sichten auch in ihrem Umfeld. Das heißt, die kennen ihre Vereine, die gucken sich Spiele an, die identifizieren die vermeintlichen Talente und bringen die dann zu dieser Trainingsgruppe. Und der Effekt ist ja klar, bei einem vermeintlich besser ausgebildeten Trainer, als das im Durchschnitt in dem Verein der Fall ist, in einer Trainingsgruppe mit gleich guten Talenten, ist natürlich eine Entwicklung besser gegeben als nur im Vereinstraining. Und das ist dann letztendlich die breite Basis der Talente. Und wenn die beiden Bausteine ineinander greifen, das heißt, die Trainer sind gut, die Trainer sichten, die holen diese Gruppe zusammen, trainieren zusätzlich zum Vereinstraining, steigert das ja die Trainingsqualität und die Trainingsquantität. Das ist erstmal der erste Schritt.
Eine These würde ich jetzt nicht unterstreichen, du bist der Experte. Wer sagt, dass die Trainer in den Stützpunkten ordinär besser sind als die Jugendtrainer in den Vereinen?
Letztendlich die Voraussetzung, um Stützpunkttrainer zu sein, ist ja eine gewisse Trainerqualifikation.
Besser im Sinne von der Qualifikation, die ich vorweisen muss.
Genau, Sie haben eine, besser ausgedrückt, Sie haben auf jeden Fall eine im Schnitt höhere Trainerlizenz. Es gibt gewisse Voraussetzungen, die ich als Stützpunkttrainer erfüllen muss, und die ist ja höher als der Durchschnitt der Vereinstrainer in der Altersklasse D-Jugend, E-Jugend.
Sollte aber keine Abwertung der Arbeit der Vereinstrainer sein. Jetzt,
keinen Fall.
Ich mache es jetzt an einem plastischen Beispiel. Ja. Also ich kann auch ein guter LKW-Fahrer sein ohne einen LKW-Führerschein.
Und du kennst dich aus, du bist der Sohn eines LKW-Fahrers.
Sozusagen. Mein Papa ist über 40 Jahre LKW-Fahrer. Und
hatte keinen Führerschein.
Sozusagen. Hat den danach mit Christian Beck gemacht, als der Schabau-Führerschein.
Wenn ihr euch fragt, was das für ein Insider-riegeres Ding gerade gewesen ist, klickt einfach mal zurück. Die Folge mit Christian Beck, da erfahrt ihr alles über das dunkle Geheimnis dieses ehemaligen er ist immer noch Spitzenstürmer, nur ein bisschen weiter unterklassig.
Nee, okay, wahrscheinlich, es wird jetzt keine spitzfindige Frage sein, sondern ich wollte es nochmal herauskristallisieren, was das denn tatsächlich bedeutet.
Ich fand das wichtig, dass du das gemacht hast, weil wir dann nämlich sagen konnten, dass das nicht so gemeint war, dass du die Arbeit wirklich der Trainer in den Vereinen irgendwie abwerten wolltest oder sonst irgendwas, weil das ist total wichtig, oder nicht? Okay. Ja, ein Plädoyer für Lizenzen und Qualifikationen.
Jetzt komme ich als junges Talent aus dem Verein, werde gesichtet, kann am DFB-Stützpunkt teilnehmen. Und wenn ich da gut bin, was passiert dann?
Genau, also wie gesagt, das war die erste Stufe von allen Spielern, die es beispielsweise in einem Jahrgang gibt, trainiert eben ein gewisser Prozentsatz dann in diesen aktuell 7 Standorten, die wir in Sachsen-Anhalt haben, im Stützpunkt.
Wie oft machen die das pro Woche?
Einmal. Ein Training pro Woche zusätzlich, aktuell ist es immer montags. Gibt es 2 Gruppen für die verschiedenen Jahrgänge, die dort betreut werden. Und dann haben die quasi eine zusätzliche Einheit. Wenn man dann schaut, wenn das der Pool an Spieler ist und Spielerinnen, ist das für uns auch die Sichtungsmöglichkeit, nicht nur für uns als Verband, wenn wir mit den Auswahlmannschaften beginnen, das geht so bei den Jungs in der U13 los. Dort gucken wir uns also Stützpunktspielrunden an und Stützpunktmaßnahmen an, um diese ganzen Spieler in der Gänze mal zu sehen. Vergleichen die natürlich auch mit den Spielern, die in dem Altersbereich bereits an einem der beiden Nachwuchsleistungszentren trainieren. Und haben dann eine große Grundmasse an Spielern, aus der wir unsere erste Auswahl, das ist die U13, stellen und dann eben fortführen in den höheren Altersklassen. Das ist quasi der Einstieg Richtung erweiterter Kader, Landesauswahl bei den Jungs.
Okay. Ist der Montag eigentlich ein cooler Tag, um zu trainieren? Ich meine, das im Sinne der Trainingssteuerung und so, weil die haben ja am Wochenende alle Spiele und so weiter.
In der Regel sonntags.
Kommen die da nicht dann komplett platt an einem Montag an? Und
ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Muss es der Montag sein? Ist das der günstigste Tag? Am Ende wirst du es nie allen recht machen, weil die aus verschiedenen Vereinen kommen. Mhm. Und bezogen auf wann trainieren die Vereine meistens, ist wahrscheinlich der Montag noch ein günstiger Tag, weil es soll ja ein zusätzliches Training sein. Und wenn ich es jetzt an einem klassischen Dienstag, wo sehr viele Nachwuchsmannschaften trainieren, mache, dann verlieren sie wieder ihr Vereinstraining. Von daher, um das bestmöglich abzudecken, dass es ein zusätzliches Training ist, die trainieren im Verein zweimal, die sollen halt dreimal trainieren, ist, glaube ich, der Montag ganz günstig.
Also Trainingssteuerung wahrscheinlich eher halb geil, aber mit Rücksicht auf die Vereine ist es dann wahrscheinlich irgendwie.
Ja, und wenn ich den Altersbereich mir angucke, älterer E-Jugendjahrgang, jüngerer D-Jugendjahrgang, dann ist es noch nicht ganz so wild, wenn die an einem Montag trainieren, obwohl sie an einem Sonntag gespielt haben.
Die haben noch die berühmte Energie.
Die haben noch Bewegungsdrang.
Das in der Regel ist auch der zweite Tag, das kannst du halt nicht wissen, weil du nie Fußball gespielt hast. In der Regel ist es der zweite Tag, der nach dem Spiel halt immer der schlimmste ist. Nicht der erste, sondern der zweite. Ja.
Danke, Danny.
Bei dir vielleicht doch.
Ja. Bei mir sind es die nächsten 5 Tage nach dem Spiel. Steffen, Spaß beiseite. Wie sieht's denn dort als wer ist denn dein Sparringspartner? Der DFB-Stützpunkt hat man ja schon im Wording, dass der DFB irgendwie ein Stück weit mit drin hängt. Findet da ein Austausch zwischen Landesverband und DFB-Stützpunkt statt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also besten Fall ist es so, dass der Landesverband zusammen mit dem Stützpunktkoordinator zusammenarbeitet. Das heißt, es gibt einen Verantwortlichen je Region, je Bundesland. Und mit dem ist man dann im Austausch, wenn es darum geht, Stützpunktturniere, Sichtungsmaßnahmen der Stützpunktspieler und letztendlich auch die Überführung, das wäre dann der nächste Schritt, in ein Nachwuchsleistungszentrum als nächster Schritt.
Ist ja schon eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die der Stützpunktkoordinator hat, weil der entscheidet ja über Talent oder Nicht-Talent, ja.
Absolut, also nicht nur der Koordinator, sondern letztendlich die Stützpunkttrainer. Die haben eine hohe Verantwortung zu sagen, ich bin hier für meine Vereine zuständig, ich sichte wirklich alle Spieler, kann ich das von mir sagen, habe ich einen guten Überblick über die Spieler in meiner Region und letztendlich müssen die den ersten Schritt machen und tatsächlich Spieler auswählen. Und das ist nicht immer einfach, das sind ja nicht die Spieler, die dann Forderungen stellen, das sind häufig auch Eltern und Vereine und dessen sind sich aber, glaube ich, die Stützpunkttrainer auch bewusst, dass sie da einen maßgeblichen Anteil haben an der ersten Entscheidung, für wen geht eventuell dieser Weg los.
In dem Organigramm, wo ist da deine Position in diesem Gesamtkonstrukt? Du koordinierst die Trainer, du stellst auch die Trainer ein und du kümmerst dich, du bist mit denen in Kooperation, die sind vom DFB und du bist mit denen in Kontakt. Wie kommst du an die Spielerinnen ran? Ich stelle mir das vor wie einen riesengroßen Ameisenhaufen und wüsste gar nicht, wo du jetzt als erstes anfangen musst.
Ja, also wir dürfen es nicht verwechseln. Die Schiene läuft quasi parallel. Die DFB-Stützpunkte und der Stützpunktkoordinator, das sind Institutionen vom DFB.
Okay.
Die laufen theoretisch unabhängig vom Verband und auch unabhängig von mir. Es gibt dann die Schnittstelle. Die Schnittstelle ist eben, wenn die Spieler im U13-Jahrgang aus dem Stützpunkt quasi altersmäßig rauswachsen, Richtung U13, Richtung U14 und die Arbeit im Verband, die Talentförderung im Verband anfängt mit den Auswahlteams. Und dort gibt es den Austausch mit dem Koordinator. Und ab dann sind die, also theoretisch haben wir Zugriff auf alle Spieler. Es müssen ja nicht streng genommen immer Stützpunktspieler sein. Es gibt auch mal Spieler, die so gesichtet werden oder die über einen Vereinsweg kommen oder extern. Die haben natürlich auch auf dem Schirm. Aber die größte Wahrscheinlichkeit und der größte Pool ist einfach diese Schiene des Talentfördersystems in Deutschland.
Ihr beide seid auch lange in verschiedenen Systemen unterwegs. An Schnittpunkten passieren meistens Probleme. Wie ist das da?
Kann ich letztendlich nichts Schlechtes sagen, da wir so einen regelmäßigen Austausch haben, einen Austausch zwischen den Verantwortlichen der beiden Leistungszentren in Halle und in Magdeburg und dem Stützpunktkoordinator und meiner Person. Das ist ein regelmäßiger Austausch, da besprechen wir Themen, was ansteht. Das funktioniert. Also ich kenne das auch aus anderen Verbänden, dass es manchmal so ein bisschen aneinander vorbeigeht oder da ein bisschen was verloren geht. Aber grundsätzlich würde ich das bei uns als positiv beurteilen.
Wenn es dann weitergeht Richtung U-Mannschaft, das finde ich also am spannendsten, ist in meiner Wahrnehmung der letzte, der männlicherseits rausgekommen ist, Florian Krüger, der es Richtung Nationalmannschaft geschafft hat. Zum einen die erste Frage, wie stehen wir eigentlich so im bundesweiten Vergleich da, was die Talentförderung angeht? Neulich eine Statistik gesehen, aus welchem Bundesland die neuen U19, U17, U21 Nationalspieler kommen. Da war Sachsen-Anhalt, glaube ich, nicht dabei. Ist es da auch ein Unterschied zu den Juniorinnen? Sind wir da effektiver und besser? Oder kann man sagen, wir sind im bundesweiten Vergleich eigentlich im unteren Drittel?
Auch weit ausholen. Letztendlich muss man ein bisschen gucken, wie sind die Rahmenbedingungen? Sachsen-Anhalt als Bundesland, wie viele Einwohner haben wir, wie viele Kinder haben wir, wie viele spielen Fußball? Da ist es, glaube ich, bei den Jungs, wir hatten es letztens mal erhoben, musst du so ungefähr mit 2.500 Jungs, die Fußball spielen, pro Jahrgang im Bereich D-Jugend, E-Jugend. Und wenn man das erstmal vergleicht mit anderen Bundesländern, gibt es ein paar, mit denen wir uns vergleichen können von der Größe. Aber es gibt halt auch eine ganze Reihe an Bundesländern, die uns da deutlich überlegen sind von der Grundmasse an Spielern. Und wenn man davon ausgeht, dass die Wahrscheinlichkeit, wo taucht mein Talent auf, überall gleich ist, ist es so, dass wir als Bundesland nicht die besten Voraussetzungen haben, zahlenmäßig da irgendwie zu glänzen. Ich würde dann eher von einer Quote sprechen. Das heißt, wir haben eine geringere Grundmasse, aber schaffen wir es vielleicht auch mal hier und da, einen Spieler zu platzieren. Auch da sind wir jetzt nicht Top-Level. Aber es erklärt sich vieles, also wie viele Spieler sind in der Nationalmannschaft, erklärt sich halt auch viel, welche Grundmasse an Spielern ist ursprünglich in der Region, in dem Landesverband da. Und natürlich kommt dann bei uns noch dazu, dass wenn wir mal Spieler im Nachwuchsbereich haben, die da überdurchschnittlich sind oder da mal im Fokus sind, auch von der U-Nationalmannschaft, viele wechseln ja dann auch den Verband. Das heißt, rauszufinden, wo sind die, wenn die Nationalspieler sind oder U21 ist das eine, auf dem Weg dorthin war vielleicht eine größere Anzahl auch mal in Sachsen-Anhalt und in unseren Vereinen aktiv, als es dann in dem Moment ist, wenn sie U21
transparent sind. Wechseln den Verband bedeutet, die gehen dann entweder nach Sachsen oder nach Niedersachsen, weil da mit Zentren wie Wolfsburg oder RB oder sowas halt, Leute sind. Ja?
Ist halt komplett in der Mitte. Sachsen-Anhalt ist irgendwie gefangen von Bundesligisten mit Nachwuchsleistungszentren, die halt richtig viel Kohle haben und die Spieler wegholen durch Projekte, dann, also ich fange mal an bei Leipzig, dann hast du Berlin einen Riesenraum. Wenn ich nach links gucke, ist es wahrscheinlich irgendwie Hannover 96. Wolfsburg haben wir mit dabei. Genau. Ich glaube, wenn du nach oben guckst, hast du auch noch ein paar. Ich glaube, da bist du halt in einem Spektrum drin, was innerhalb von 2 Stunden alles zu erreichen ist, was ja ein Argument wahrscheinlich auch bei den Eltern ist, um vielleicht auch einen Verein zu wechseln und in ein anderes Nachwuchsleistungszentrum zu gehen, oder?
Absolut. Also diese Standorte untereinander, die stehen ja im Konkurrenzkampf. Und wenn da jemand auffällig ist, dann frisst der Größere den Kleinen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Das ist nun mal so. Und dann finden da sehr viele Wechsel statt. Und in unserem Fall, wie du schon richtig gesagt hast, sind wir halt umgeben auch von Standorten von Erstligisten. Und dann ist es für viele der vermeintlich notwendige Schritt in dem Altersbereich. Ob das so ist, stell ich mal dahin. Aber das ist eben üblich, dass da eine hohe Fluktuation ist. Und ich würde dann immer, auch gibt ja immer so Statistiken, wer da Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste oder zweite Liga gebracht hat. Die Historie dahinter ist, glaube ich, ganz spannend. Wo kamen die her? Weil meistens kommen die Spieler erst Richtung U17, U18, U19 dann zu dem Verein, wo sie dann auch den Sprung in die Männer schaffen, waren aber vorher an einem ähnlichen Standort und sind halt gewechselt vorneweg. Also das ist unwahrscheinlich schwierig, da eine Nachhaltigkeit zu sehen, weil die Fluktuation extrem hoch ist.
Wenn ich jetzt von draußen drauf gucke und mir das so anhöre, wie du das beschreibst, muss sich das doch wahnsinnig frustrieren. Das klingt so wie, du hast keine Chance, nutze sie.
Also die Chance, irgendwie da oben anzukommen, ist relativ gering. Da gibt's auch Erhebungen, wie viele Spieler schaffen es überhaupt von der U13, U14 in einem Leistungszentrum, irgendwann mal zu den Männern. Wenn man dann noch die Wechsel zwischendurch einzählt, dann ist das einfach ein sehr, sehr steiniger Weg. Ja, und die meisten denken jetzt, okay, oder auch Eltern denken, okay, ich bin jetzt zum Leistungszentrum gekommen in der 7. Klasse, ab jetzt sitze ich in dem Zug und der fährt durch und ich brauche nicht mehr viel machen und komme dann irgendwo an. Das ist wirklich im seltensten Fall so. Da kommen noch Umwege dazu, mit denen keiner rechnet, bis dann der geringe Teil wirklich ankommt im professionellen oder hochklassigen Fußball.
Naja, wenn sich der Gedanke, ab jetzt sitze ich im Zug und muss nicht mehr viel machen, in deinem Kopf manifestiert, kannst du eigentlich gleich wieder aussteigen, weil das ist ja Quatsch. Das weiß ja jeder. Arbeit ist Arbeit, Erfolg. Absolut.
Da sind wir dann auch, da sind wir beim Talent. Ja, also das wäre ein Hindernis. Ja, was könnte verhindern, dass ein Spieler sich entwickelt, dass ein Talent sich entwickelt? Das wäre halt ein so ein Punkt. Wenn ich denke, ich habe es jetzt in der 6. Klasse, 7. Klasse erreicht und werde sowieso Profi und muss ab jetzt nur noch das machen, was mir zugetragen wird. Das ist dann noch sehr unrealistisch.
Ich muss mal noch eine Sache, jetzt ist, glaube ich, der richtige Moment zu fragen, was ist dein Ziel? Warum stehst du morgens auf und gehst in den Fußballverband Sachsen-Anhalt?
Zum einen, weil ich dort das machen kann, was mir unheimlich Spaß macht, was sich für mich nicht wie Arbeit anfühlt, was eine hohe Verantwortung mit sich bringt, die mir aber Spaß macht, ich mit Demut angehe und vielleicht, um in dem Beispiel zu bleiben, den Spielern und Spielerinnen, die das wollen, die das können, die das Talent mitbringen, etwas zu ermöglichen. Das heißt, wenn man es von hinten anfängt, wir dürfen nichts machen, was eine Talententwicklung verhindert. So, das heißt, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit ein Talent, das Talent mitbringt, sich entwickeln kann. Und dann, da rede ich noch nicht mal von den Trainingseinheiten, die wir mit der Landesauswahl machen oder diesen punktuellen Geschichten. Damit haben wir einen sehr geringen Impact auf die Entwicklung. Sondern da rede ich von anderen Rahmenbedingungen in Vereinen, in der Trainerausbildung, in den Wettbewerben, im Spielbetrieb, dass quasi ein Spieler, eine Spielerin, die das mitbringt, die Motivation mitbringt, den Weg gehen kann.
Das war eigentlich ein schönes Schlussplädoyer.
Okay, dann.
Nee, ich glaube, wir haben da gibt's noch ein paar. Ich hatte noch ein paar Punkte.
Ja, nein, Spaß. Aber du hast es gerade richtig gesagt. Die Arbeit, glaube ich, innerhalb des Teams und des Verbandes ist nochmal ein ganz anderer Punkt als im Endeffekt so eine U-Mannschaft mit 18, 19 Spielern von einem Potenzial von 2.500 irgendwie dann besser zu machen. Du bist wahrscheinlich das, was du gerade sagtest, dieses in der Breite halt zu entwickeln. Das ist, glaube ich, das, was du gerade angesprochen hast.
Genau. Also wenn wir jetzt von diesen Auswahlteams sprechen, klar haben wir dann irgendwann als Verband, waren jetzt auch alle aus dem Team schon hier, betreuen alle Trainer, die im Team Talentförderung und Qualifizierung sind, auch eine Auswahlmannschaft im männlichen und im weiblichen Bereich.
Also jeder quasi eine männliche, eine weibliche?
Nicht genau eine, aber alle Mannschaften, die wir haben, sind aufgeteilt. Ja, Caro okay. Hildebrand war ja hier, die macht bei den Mädels die Regionalauswahl ja. U12 und U12. Ich mache dann die U14, U16, U19 bei den Mädels. Und die Auswahlen bei den Jungs geht bei Christian Stefan los in der U13, über Julius in der U14, Nick in der U15. U16 hat zuletzt Dieter Hausdorfer gemacht, übernimmt jetzt erstmal Julius. Und dann gucken wir, dass die Auswahlmannschaften alle von einem Trainer betreut sind bei uns.
Alle Namen, die er genannt hat, von den Trainerinnen und Trainern, absolute Top-Personen. Was mich jetzt interessiert, ist, glaube ich, genau der richtige Punkt, um da reinzuhaken. Gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen den Mädchen und den Jungen in den Auswahlen oder sowas? Von der Organisation her, von der Energie, die reingesteckt wird oder so?
Also es unterscheidet sich, die Arbeit unterscheidet sich in dem Sinne, dass bei den Jungs diese Struktur, wie ich es gerade erklärt habe, mit den Stützpunkten und natürlich diesen beiden Nachwuchsleistungszentren schon sehr viel vorgibt und da auch mit der Arbeit an den beiden Standorten, mit den Sportschulen, mit den Nachwuchsleistungszentren, sich irgendwann die Talente dort konzentrieren. Ja, die sichten ja auch, die gehen dann an diese Standorte, spielen dann in den höchsten Ligen, sind dort relativ gut versorgt.
Sind wir jetzt bei U15, U16? Oder U14 schon?
Das geht auch schon U14 geht schon los. U13, U14, wenn ich davon spreche, dass die meisten so ein U12-Perspektivteam haben. U13 ist die erste Mannschaft in Halle und in Magdeburg. Dort konzentrieren sich sehr frühzeitig die Talente. Dort werden uns viel Sichtungsaufgaben ja schon abgenommen. Die sortieren ja auch schon. Das heißt, irgendwann in der U14 rekrutiert sich so ein Landesauswahlkader aktuell zu 80-90% aus diesen beiden Vereinen. Nicht, weil wir die anderen nicht gucken oder nicht angucken oder nicht sichten, sondern weil bis zu diesem Zeitpunkt die vermeintlich besten Spieler schon dorthin gewechselt sind.
Wir reden HFC, FCM.
Genau, aktuell bei den Jungs. Und bei den Mädels ist es tatsächlich so, dass sich das noch viel, viel breiter streut. Ja, dort fangen wir mit diesen U12 Regionalteams an bei den Mädels und dort ist wirklich über das ganze Bundesland verstreut, in jedem Verein, die Mädels, die bei den Jungs spielen oder in den Mädchenteams. Und das hält dort auch an, bis weit in die U16 Landesauswahl sind dort die talentierten Spielerinnen verstreut. Natürlich auch, Standort Magdeburg, haben wir auch Mädels an der Sportschule, aber die Quote ist bei weitem nicht so wie bei den Jungs und das verteilt sich und dort ist es sehr, sehr viel kleinteilige Arbeit, Spieler nochmal zu sichten. Dort müssen wir wirklich hinterher telefonieren, schauen, einladen, gucken, vergleichen, damit wir uns halt sicher sind, sind das denn die Besten, die wir im Bundesland haben? Und da ist die Quote noch ein bisschen krasser, was spielende Mädchen angeht. Ich hatte vorhin gesagt, bei den Jungs reden wir von 2.500 pro Jahrgang. Da reden wir bei den Mädels halt von 150.
Ach Quatsch.
Und da sind wir noch, auch da gibt es Bundesländer, die vergleichbar sind. Aber wenn ich dann dort bei einem Sichtungsturnier halt gegen Niedersachsen oder Bayern spiele, dann ist diese Kluft noch mal größer, der Ausgangslage.
Ich möchte da kurz einhaken. Zu meiner Zeit war es immer so, dass nicht diese 80% waren im Herren- oder im Juniorenbereich, die genommen wurden von FCM oder HFC, sondern es waren gegen 100% mit der Aussage, egal wie talentiert du bist und wie gut du bist, spielst du nicht in diesen beiden Vereinen, hast du keine Chance. Hat man das ein bisschen aufgeweicht? Also ich höre es zumindest raus.
Also wenn man es genau durchzählt, ist die Quote wahrscheinlich trotzdem noch höher als 80. Ich habe es mal ein bisschen defensiv formuliert. Aber es ist nicht so, dass es eine Bedingung für uns ist, dass man dann schon an einem Leistungszentrum zur 7. Klasse spielen muss oder trainieren muss. Im Gegenteil, es gibt dann so ein bisschen diesen Überlappungsbereich. Ich hatte vorhin im Stützpunkt erzählt, so bis U13, U14-Spieler können auch noch im Stützpunkt betreut werden. Und das ist dann so diese Phase, wo es ein bisschen schwierig wird, auch für Eltern, Vereine, Spieler. Da gibt es halt mehrere Strukturen. Entweder bin ich zu dem Zeitpunkt noch im Stützpunkt oder ich bin schon an einem Leistungszentrum. Und was wir versuchen vom Verband ist, dass wenn wir Auswahlmaßnahmen machen in diesen Altersbereichen, dass wir natürlich die Spieler, die an einem Leistungszentrum sind, schon einladen. Aber die verbliebenen Spieler im Stützpunkt, die entweder noch nicht gesichtet wurden für ein Leistungszentrum oder den Schritt noch nicht wollen, immer mit dazu einladen, um nochmal den Vergleich zu haben. Und nicht selten ist dann da der ein oder andere Spieler dabei, der dann sowohl in die Auswahl rutscht, als auch zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal interessant wird für einen Verein, die dann sagen, Mensch, okay, hatten wir bisher nicht auf dem Schirm, jetzt im Vergleich bei so einer Maßnahme, das gehen wir nochmal an, den vielleicht auch zu uns zu holen, einen Standort mit einer Schule.
muss ich tatsächlich sagen, ist eine absolute Weiterentwicklung, weil selbst der Status quo an den Stützpunkten zu meiner Zeit war, ich bin 88er Jahrgang, hast du nicht bei den Top 3 Vereinen gespielt, hast du selbst im Stützpunkt keine Chance.
Das ist heute so spannend mit Steffen, dass ich die ganze Zeit nicht schaffe, auf die humorvolle Ebene zu wechseln. Aber in dem Moment würde ich jetzt mal humorvoll nachfragen, schlummert da eine Verletzung?
Nein, gar nicht. Ich war ja da. Aber ich würde nur sagen, man wurde da halt ganz klar rasiert und auserwählt.
Aber rasiert hat bei dir auch nicht geklappt, wenn man es jetzt mal auf die
einmal professionell sein. Er hat schon seit 20 Minuten ist er endlich ausgestiegen. Ja.
Das ist gut, ja.
Ich bin eben überhaupt nicht ausgestiegen. Ich war jetzt hier eigentlich gerade noch dabei. Bei der Zahl 150 war der Punkt, der für uns total wichtig
ist. Da habe ich eine humorvolle Antwort, deswegen habe ich 3 Kinder gemacht. 3 Mädchen.
Großartig.
Ja.
Sehr stark. Gratulation. Aber ich weiß, wie du montags aussiehst, deshalb. Man weiß, dass es Arbeit ist. Na, dass es anstrengend ist für dich.
Ach so,
jetzt. Was hast du jetzt gedacht? Was hast du gerade gedacht, Danny Piele? Möchte ich das wissen, Steffen? Nein.
Keinen Fall.
Auf keinen Fall. Was ich sagen wollte, DFB Assist, klickt euch rein beim Fußballverband Sachsen-Anhalt, geht auf unsere Socials, vielleicht können wir euch auch nochmal anderweise irgendwie erreichen. Oder wenn ihr Mädchen kennt oder so, wir brauchen mehr Frauen und Mädchen im Fußball. Auch ältere, also wer noch im Nachhinein Lust hat mitzuspielen oder so weiter. Fußball bringt was, du lernst nur so einen coolen Typen wie Steffen kennen oder Caro oder unsere ganzen Trainerinnen und Trainer in Sachsen-Anhalt und auch in den einzelnen Vereinen. Der Zusammenhalt und was da so alles wichtig ist, ist halt einfach so, wir müssen Impulse schaffen, dass mehr Leute von Anfang an, also wahrscheinlich auch relativ schnell in den Fußball einsteigen, damit du Material hast, was du sichten kannst, ja, Spielerinnen und Spieler.
Absolut. Also jetzt nicht nur bezogen auf die Mädels, aber das sind ja Initiativen, die wir angeschoben haben bei dem DFB Assist Programm.
Machen wir das richtig? Ist es zu abstrakt?
Nein, also ich denke erstmal darauf abzuzielen, mehr Frauen dort überhaupt in den Fußball zu bekommen, ist der absolut richtige Weg und notwendig, auch in allen Verbänden. Und auch die Schiene der Funktionäre, Trainer, Schiedsrichter natürlich. Jetzt in Bezug auf die Talentförderung geht es uns in dem Projekt darum, wie schaffen wir es, dass tatsächlich mehr Mädchen Fußball spielen. Und dabei reden wir nicht von einem Angebot für Spielerinnen, die schon in einem Verein sind. Die brauchen nicht noch Angebot 2, 3, 4, sondern über die Bausteine Schul-AGs, Tag des Mädchenfußballs, wirklich neue Mädels für den Fußball zu begeistern. Und dass sie auch wissen, in den Altersbereich, wenn die anfangen, haben sie ja alle Möglichkeiten. Es muss nicht, der erste Schritt muss keine Mädchenmannschaft sein, sondern der übliche Weg, das zeigt auch die Spielerinnen, die wir dann im Altersbereich betreuen, ist erstmal ganz normal im Verein anzufangen, in einer gemischten Mannschaft. Wir reden vom Kinderfußball, das ist eigentlich die perfekte Umgebung, auch in dem Altersbereich gleichaltrig mit den Jungs zu spielen. Dort gibt's die Besten. Und das, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann, dass das einfach die Normalität ist, dass einfach in jedem kleinen Verein mindestens ein Mädel rumspringt, dann hätten wir schon dreimal so viel, wie wir jetzt haben.
Zitiere nochmal meine Tochter vor ein paar Jahren, ich glaube, da war sie 7, wenn dir jemand mal die Tricks erklärt hat, macht Fußball plötzlich richtig Spaß.
Ja, irre.
Und wer könnte einem besser Tricks erklären als ein Mensch wie du oder die Kolleginnen und Kollegen, die du da halt auch im Verband hast. Dieses Projekt mit dem FC Magdeburg jetzt, diese Frauenmannschaft, die da jetzt, ist ja, glaube ich, die erste Saison, oder? Das ist jetzt die erste Saison. Setzt du große Hoffnung drauf?
Ja, letztendlich, wenn man die Struktur unten anschaut, braucht sie auch immer irgendwo einen Leuchtturm oder ein Zugpferd. Und das war in der Vergangenheit dann in erster Linie der Magdeburg FFC mit noch Zweitliga-Zeiten und eben jetzt Regionalliga. Aktuell schickt sich auch der HFC an, den Sprung vielleicht in die Regionalliga zu schaffen. Also gar nicht auf einen Standort bezogen. Aber die Mädels brauchen natürlich auch ein Ziel, wo es vielleicht mal hingehen kann. Und dann ist es eben an dem Standort in Magdeburg jetzt mit der Kooperation oder mit der Fusion zum ersten FC Magdeburg verbunden. Einer der Leuchttürme, um langfristig aktuell Niveau Regionalliga anbieten zu können bei uns im Bundesland, absolut notwendig. Ja, gerade bei den Mädels ist es noch ein bisschen krasser, so unsere Lage und die geografische Lage, die Standorte ringsrum. Wenn wir im Bundesland dann nicht mal Regionalliga anbieten könnten für Talente, die wir auch in der Schule betreuen, das würde es nochmal deutlich schwerer machen.
Also ich sehe das nach wie vor auch als richtigen Schritt an, zumal du ja damals auch beim MFFC sehr, sehr viel mitgewirkt hast. Du warst öfter mal, wie sagt man so schön, Felix Magath getreu Feuerwehrmann. Eine Story, die ich jetzt hier mit erzählen muss, ist, du hast ja nicht nur als Feuerwehrmann gearbeitet, sondern du hast auch teilweise am Vorstand vorbeigearbeitet in einer Saison. Das wird jetzt halt nicht mehr passieren durch die professionellen Strukturen beim 1. FC Magdeburg.
Aber, was heißt denn am Vorstand vorbeigearbeitet?
Ja, man hatte einen Abstiegskampf in einer Saison im MFFC, hatte ein finales Spiel in Bochum, was man gewinnen musste. Steffen Scheler eingesprungen, nachdem er im Vorjahr den Klassenerhalt gerettet hat, ist er dann im Folgejahr zum Sargnagel des Frauenfußballs geworden und ist dann zu diesem Spiel gefahren und wollte professionelle Strukturen aufbauen, hat gesagt, meine Mannschaft muss hier mit übernachten, muss Essen haben und der Vorstand, so wie ich es gehört habe, wollte das nicht, wollte quasi am gleichen Tag hinfahren und am gleichen Tag zurückfahren, wollte keine Kosten übernehmen und Steffen hat in Hinterrücks hinter dem Vorstand es so gemacht, dass seine Spielerinnen dort im Hotel schlafen durften, es wurde Essen organisiert und im Endeffekt wurde das Spiel aber verloren und die Klasse wurde nicht gehalten. Und was bleibt natürlich hängen? Steffen Scheler verkackt und arbeitet am Vorstand vorbei. Kannst du
deine so Version der Geschichte? Ich fand es witzig, dass er das gerade rausgehauen hat, während du ihm ganz lieb zugeguckt hast.
Also auch hier der Hang zur Übertreibung.
Weiß ich nicht.
Ich fand die Formulierung hinterrücks ein bisschen schwierig, weil das klingt wie so ein Meuchelmörder, weil Steffen hat ja in bester Absicht gehandelt, nehme ich
mal. Also was ich stehen lassen möchte von der Geschichte ist, wir hatten ein entscheidendes Auswärtsspiel in Bochum. Und die Vorgabe war, wir sollten dort mit Kleinbussen am selben Tag hinfahren, spielen, Möglichkeit gewinnen und wieder zurückfahren.
Das ist ja ganz normal, ist doch nicht
fair. Ja.
Badelatschen gar nicht aussehen.
Mit meinem Co-Trainer damals gesagt, das ist jetzt nicht ideal, und hatten aber dann eben keine Mittel vom Verein, das zu bergstellen. Haben wir gesagt, okay, da kümmern wir uns selbst drum. Wir haben uns also um Kleinbusse gekümmert und um eine Jugendherberge, nicht um ein Hotel. Und haben das dann versucht so zu lösen, sind
Unterkunft ist Unterkunft.
Also, die Bild-Zeitung hat schon vor einer Minute ausgemacht und schreibt die Hotelgeschichte.
Ich habe die Buchung gesehen, muss in Reddison Blue werden.
Nein, also tatsächlich mit Eigenanteil der Spielerinnen haben wir das versucht zu lösen. Wir wollen das auf eigene Kappe machen, um da bestmöglich vorbereitet zu sein. Die Geschichte wäre schöner, wenn wir gewonnen hätten, dann hätten wir die ja schön breitreten können. So haben wir halt dann verloren, es hat nicht gereicht, aber am Ende ist jetzt auch keiner gestorben.
Ich glaube, an der professionellen Planung hat die Niederlage jetzt nicht wirklich
gelegen, oder? Nein, weiß ich nicht. Vielleicht ist der Vorstand der Meinung, dass es besser gewesen wäre, wenn
sie... Du sitzt nicht, Steffen, du musst überlegen, was du sagst und was du nicht sagst.
Wie oft bist du eingesprungen im MFFC? Warst du denn quasi Zweitliga-Erfahrung, richtig, als Trainer?
Tatsächlich, ja. Also zweimal durfte ich einspringen. Ich war zu der Zeit Trainer bei den B-Juniorinnen, B-Junioren-Bundesliga zu der Zeit. Und dann hieß es zweimal, Mensch, bei den Frauen brauchen wir jetzt einen Trainer. Und weil wir uns ja die Übernachtung in Bochum gespart haben, machst du das jetzt bitte mit.
Unentgeltlich.
Genau. Also, und dann war es in der einen Saison noch glücklich, dass wir es hinten raus geschafft haben. Tatsächlich mit relativ erfolgreichen Spielen. Und beim zweiten Versuch war es leider nicht mehr zu retten.
Ja.
Hast du dann Steffen abgelöst, also den kleinen Steffen?
Nee. Nein, beim Verein nie direkt. Wir waren, als ich beim Verband angefangen habe, war Steppke als
Verbandstrainer. Also Entschuldigung, das ist auch schon wieder intern Steppke Rau öfter hier schon vorgekommen, eher so in meinem Größenbereich unterwegs. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wie das ist, wenn ihr eine Übergabe macht.
Das Body-Shaming.
Nee, ist ein skurriles Bild.
Aber tatsächlich haben wir zusammen trainiert. Also als dann der Magdeburger FFC, als das losging mit Leistungsstützpunkt bei den Mädels, da war Steppke verantwortlich und ich war sein Co-Trainer und war quasi mein Mentor. Und wir waren das Trainerteam an der Seite. Das sah tatsächlich witzig aus.
Wir müssen Steppke Raum einladen. Der kann so viel krasses Zeug erzählen. Das ist zwar eine Geschichte so ein bisschen rückwärts gewandt und wahrscheinlich werde ich dann mehr mich angesprochen fühlen und die Älteren, aber wir müssen doch für alle was machen.
Lass den erstmal im Aufstiegskampf in der Landesklasse 2 arbeiten und dann nach der Saison können wir gerne
sprechen. Immer in Oechslin immer noch?
Ja, ja.
Ah, okay.
Steffen, wenn ich immer so früh in dein Büro gekommen bin, hingen da so ganz, ganz viele Bilder von verschiedenen Spielerinnen und so weiter im Trikot. Auf welche Erfolge schaust du zurück, bei denen du sagst, die habe ich mitentwickelt und die haben es jetzt Richtung Profi geschafft? Da waren ja einige bei, oder?
Tatsächlich ist es bei den Mädels so, dass die ein oder andere Spielerin Richtung zweite Liga, erste Liga gegangen ist und dort Einsätze gesammelt hat.
Ja, du hau raus.
Aber ich würde jetzt erstmal auch hier wieder ein bisschen auf die Bremse treten. Ich glaube, mein Anteil, dass die jetzt Erstliga-Profi geworden sind, war jetzt nicht der größte.
Ich will ein bisschen mehr von dem Steffen, der mit einer Eistonne voll Essen.
Vorne am Eingang des Studios steht dran, gib deine Demut ab. Wirklich. Und damit meine ich nicht Dietmar-Demut.
Dietmar-Demut, oh, Alter, Mann. HSV.
Keine Ahnung, dein Jahrgang.
Los, hau raus die Namen.
Jetzt hauen wir raus. Aktuell Nina Recke,
ja.
RB Leipzig. Aktuell, nicht aktuell, Johanna Kaiser hat auch in Leipzig dann erste Liga gespielt. Wir haben aktuell Pia Metzger, die mit Union Berlin, also war in Potsdam, jetzt Union Berlin, Aufstieg Richtung erste Liga, sieht ganz gut aus. Wir hatten am Standort tatsächlich Selina Cerci. Zwar nicht lange, aber aktuell Frauennationalmannschaft und auch ganz gut in der Torejagd unterwegs.
Bist du mit denen dann auch immer noch so in Kontakt? Also haben die so ein Trainer-Schützling-Verhältnis zu dir, dass sie manchmal auch was fragen, oder ist das vorbei, wenn die aus der Förderung bei dir raus sind?
Also Kontakt habe ich tatsächlich super viele. Das sammelt sich über die Jahre an. Spieler, Trainer, Eltern und so weiter. Das Telefonbuch ist recht groß. Ist unterschiedlich. Es gibt viele Spielerinnen, mit denen man im Kontakt steht und sich mal so hier und da austauscht. Mit anderen nicht. Aber generell glaube ich, dass das rückblickend dann ein gutes Verhältnis da ist.
Gibt es eigentlich sowas wie, das klingt jetzt bekloppt, ich hole das aus dem Handwerk raus, diesen Griff, sowas wie dein Meisterstück? Also jeder hat doch irgendwie, also wo du sagen würdest, da habe ich wirklich, da ist ein Knall passiert, da habe ich jemanden wirklich besser gemacht, da bin ich stolz drauf, wenn ich sie oder ihn jetzt spielen sehe irgendwo. Gibt's sowas? Danny würde immer behaupten, er hat mich besser gemacht jeden Tag.
Ja, ich würde erstmal das Buch aufklappen.
würde ich vielleicht nicht an einer Spielerin oder an einer Person festmachen. Es gab so der Zeitraum, als wir B-Union Bundesliga, als es losging, wurde ja eingeführt, war mal so ein bisschen auch außenseitermäßig und hat sich so Schritt für Schritt entwickelt, bis wir dann dort mal eine ganz gute Rolle gespielt haben in der Liga. So die Jahrgänge 99 bis 2001, 2, da hatten wir recht gute Truppe dabei. Dann warst du dort mal im Fokus, hast dann mal in dieser Liga relativ weit oben gespielt. Da gab es dann plötzlich auch mal Anfragen von außerhalb, was wir so gar nicht kennen, dass quasi Spielerinnen zu uns wechseln wollen. Und so aus dieser Generation, aus diesen Jahrgängen sind aktuell auch die meisten noch hochklassig oder höherklassig unterwegs. Und das hat wirklich Spaß gemacht, die Zeit B-Union Bundesliga. Hat schon was.
Ja, eine riesen Aufwendung, ja. Bundesliga bist du halt wirklich nur am Fahren, auch bei Auswärtsspielen, oder?
Genau, es waren drei Staffeln. Staffel Nord-Nordost, das heißt Meppen, Neubrandenburg.
Meppen.
HSV. Bin ich mit Fahrrad gefahren übrigens.
Gänsehaut bis Meppen.
Steffen, ich habe hier nochmal eine spezielle Frage. Ich hab
Jetzt wird es inhaltlich.
Nein, es wird tatsächlich inhaltlich. Zum einen will ich darauf aufbauen, dass wir ja immer noch unseren Woman-Only-Kurs haben, wo wir noch 5 freie Plätze haben, wo speziell nur Trainerinnen ausgebildet werden. Ich hatte aber dazu, also nicht dazu, sondern kurz vorher, einen Austausch mit einem Kollegen und einer Kollegin zum Thema Trainer in einer Frauenmannschaft. Du bist ja jetzt über Jahre in verschiedenen Positionen oder in verschiedenen Altersklassen, als auch im Frauenbereich gewesen. Wo ist denn der Unterschied von einer Frauenmannschaft zu einer Herrenmannschaft als Trainer? Auf was muss man sich einlassen? Was muss man für andere Skills und Kompetenzen haben als im Herrenfußball? Und ich weiß, man braucht andere.
Du hoffst natürlich jetzt auf irgendeinen riesen Knallermoment.
Nein, gar nicht. Tatsächlich eine inhaltliche Frage, aber wäre schön, wenn ihr beantworten könntest.
Also wenn ich's einschätzen müsste, ist der größte Unterschied zwischen Mädels, Juniorinnen, Frauen und in derselben Altersklasse den Jungs, glaube ich, die Aufnahmebereitschaft und die Lernbereitschaft und diese Eigenmotivation der Spieler, was lernen zu wollen. Und diese Selbstreflexion.
Die ist wo höher?
Bei den Mädels.
So, die haben mehr Bock, sich weiterzuentwickeln, geben vielleicht noch 5% mehr. Worin ist das begründet?
Dieses sich verbessern wollen, dieses Nachfragen, dieses Warum, dieses bewusste Trainieren. Okay, wir machen das jetzt nicht nur, weil der das sagt und am Ende machen wir hier Schießen aufs Tor, sondern dieses bewusste Trainieren, dieses Selbstverständnis, Eigenmotivation, das habe ich bisher immer als sehr, sehr positiv empfunden und als ein möglicher Unterschied, ja, zu den Mädels. Dass da natürlich auch, dass dann irgendwann Nachfragen und Kopfgeschichten auch irgendwann hemmen können, sicherlich. Weil vielleicht einfach mehr darüber nachdenken, sich mehr im Kopf machen. Aber grundsätzlich würde ich das als eine positive Eigenschaft von Trainingsgruppen bei Mädchen und Frauen beschreiben.
Okay. Wie sieht es beim Thema Führung einer Mannschaft aus? Gibt es da Unterschiede?
Um das richtig zu beantworten, müsste ich ja auch die Trainererfahrung bei den Jungs und bei den Männern haben. Das habe ich fairerweise nicht. Also ich kann jetzt nur behaupten, und das ist wieder nur mein Eindruck.
Du bist in dem Podcast hier vollkommen richtig. Ja.
Vor allem auf der Seite da drüben.
Ahnungslos, ja. Nein, da ist es auch so, dass du mit Ehrlichkeit und Transparenz, wenn es klar verständlich ist, was du machst, glaube ich, sehr gut ankommst und es auch funktioniert. Sobald aber das Gefühl entsteht, es gibt keine Grundlage für eine Entscheidung. Ja, egal, was wir jetzt von Aufstellung reden oder eine Kaderentscheidung, solange das transparent und offen ist, zumindest meine Erfahrung, fassen das die Trainingsgruppen eigentlich ganz gut auf. Okay. Und vielleicht ist da auch der, also gibt ja dann immer, dann gibt es auf jeden Fall Zickenkrieg und das und dies und jenes. Ich glaube, das liegt nicht an Jungs und Mädels, das liegt letztendlich daran, wie du was verkaufst und wie du damit umgehst.
Und Zickenkrieg gibt's bis in die alten Herren.
Auf jeden Fall.
Richtig herrlich. Haben wir das nicht neulich sogar mal formuliert? Ey. Manchmal können alte Herren auch ganz schöne Zicken sein.
Kenne ich halt aus dem Herrenfußball gar nicht, dass innerhalb der Mannschaften halt irgendwie Probleme mit anderen Gruppen oder mit kleinen Gruppen oder unter den Gruppen bestehen. Kenne ich gar nicht.
Ist es jetzt gerade, das war doch jetzt gerade albern, oder? Also das ist doch...
Nee, jetzt ernsthaft.
Echt, ja? Ja. Du hast doch gerade neulich in dem Podcast von der Bayern-Doku geschwärmt oder sowas.
Ich rede Amateurfußball, Sachsen-Anhalt.
Ach so, okay.
Also ja klar, also ja, FC Hollywood und so weiter, da glaube ich das schon. Und ich glaube schon, dass gewisse Profis auch gewisse dievenhafte Haltungen haben.
Dass du das runterrechnen kannst, ja. Oder? Auf alle.
Ich denke auch, so eine Grüppchenbildung gibt es überall.
Das ist, weil am Ende ist es der Faktor Mensch. Es hat nichts mit Liga-Gehalt oder sonst irgendwie was zu tun. Und letztendlich, glaube ich, liegt ein Teil der Beantwortung deiner Frage auch in diesem 2000 Jahre Patriarchat. Also und dem Fakt, dass Frauen sich grundsätzlich mehr hinterfragen, patriarchisch teilweise geprägt sind und mit komischen, starken, vermeintlich starken Männerfiguren konfrontiert waren und so. Und dass Männer grundsätzlich denken, sie sind die Geizigen, weil es schon immer so war.
Ja, ich fand
und
das
ist ja ein Fakt, den man ja so mitbekommt und den man beachtet.
Es war ja eine relativ hohe Position ausgeschrieben bei einer Mannschaft. Und da fand ich halt spannend, welche Kompetenzen dort gefragt sind und was auch gerade in den Gesprächen dann halt auch eine Rolle spielt. Und da wurde mir halt klar, okay, ich natürlich mit meinem guten Selbstbewusstsein gesagt, okay, es kann da wahrscheinlich auch ein Herrentrainer, der gut qualifiziert ist. Und es wurde mir halt tatsächlich dann auch belegt, dass halt nicht jeder Trainer, der im Herrenbereich gut ist, auch ein guter Frauentrainer ist, weil halt verschiedene Kompetenzen da auch noch mitgebracht werden müssen. Das fand ich halt spannend und das wollte ich halt einfach nochmal herauskristallisieren. Fand ich in dem Bewerbungsprozess da halt relativ cool, wie das mir nahegelegt wurde, beigebracht wurde.
Obwohl ich glaube, dass die Kompetenzen, die dort eingefordert werden, jetzt auch keine schlechten Kompetenzen wären, um in der Männermannschaft zu trainieren.
Oh, überhaupt nicht. Die werden auf jeden Fall erforderlich, weil das, was du ja gerade beschrieben hast, dass Transparenz, Offenheit und so weiter, ne, manche Trainer vielleicht auch im Herrenbereich gar nicht mitbringen. Also da werden die Spieler einfach ohne irgendwas auf die Bank gesetzt. Die fressen das halt und dann ist gut. Oder machen dann im nächsten Training Stunk. Ja.
Eigentlich wärst du wahrscheinlich auch ein total geiler oder guter so Elternberater, oder? Weil so viele, man kann jetzt schon Jahrzehnte sagen, wo du junge Menschen Entwicklung aus pubertäres Alter bis hin zum Erwachsenen beobachtet hast und das dann auch noch in gruppendynamischen Prozessen oder so. Hast du schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben oder sowas?
Also Material gäbe es wahrscheinlich, wenn ich mal...
Also ich meine aber eins, was einem Ratschläge, nicht so ein Danny Piele...
Ein Ratgeberbuch für Eltern wahrscheinlich.
Na sowas meine
also
ich, ja.
Elternkontakt ist tatsächlich ein riesen Thema, also nimmt viel Zeit ein, Kommunikation mit den Eltern etc. Mhm. Und da sind, glaube ich, auch die größeren Missverständnisse oder auch die Beurteilung. Gerade wenn wir von Talenten sprechen, natürlich jedes Elternteil ist natürlich erstmal so, dass das mein Kind das größte Talent ist. Und Spielerinnen und Spieler nehmen wahrscheinlich eine Entscheidung eher hin und sagen, okay, ist so, als Eltern. Es ist tatsächlich auffällig, dass du viel mit Eltern kommunizieren musst und erklären musst. Einmal, wenn es um einen Auswahlprozess geht, dann bin ich auch verantwortlich, Sportschulaufnahme etc. Die haben halt alle ein Ziel, wollen alle nur das Beste für ihr Kind und am Ende musst du irgendwann sagen, geht nicht, ja, nein, du musst es halt begründen.
An einem der vielen populistischen Stammtische in der Stadt habe ich neulich die These gehört, Sportschule ist mittlerweile kein Ding mehr, weil die nehmen mittlerweile jeden.
Wäre schön.
Ist nicht so.
Ist nicht so. Also es gibt letztendlich, gibt ja ein paar Zahlen und die Schule hat ja auch nur 3 Stockwerke und das Internat auch. Mhm. Also man kann nicht unbegrenzt aufnehmen. Es gibt dann schon ein paar Kennziffern, in welchem Rahmen wir uns bewegen. Nicht nur an den beiden Standorten jetzt in Halle und in Magdeburg, was die Schule angeht, sondern auch Internatsunterbringung. Das heißt, es findet schon ein Auswahlprozess statt, um an dem Standort im Fach Fußball, die haben das ja quasi im Schulunterricht, im Vormittagstraining, zusätzlich betreut zu werden. Das ist kein einfacher Weg.
Und mit einer Person, die als Sportlehrender arbeitet, Lehrende, ich muss das alles so ausdrücken, damit man nicht rückverfolgbar ist, habe ich mich unterhalten und da wurde halt formuliert, dass halt die Grundkenntnisse in Koordination, Bewegung und so weiter von Jahr zu Jahr schlechter werden. Ist das was du auch beobachtest?
Ja, Also es ist natürlich, das Jammern ist an allen Ecken und Enden zu hören, wenn ich vom Sportunterricht ausgehe. Ja, wenn ich dann, wird es sicherlich ein Sportlehrer gewesen sein.
Vielleicht.
Wird halt manchmal schon schwierig, ja. Rückwärtslaufen, Rückwärtsrolle, die Grundbewegungsarten. Aber ich möchte auch nicht in diesen Jammer-Tenor einspringen.
Letztendlich das ist ein schöner Satz.
Können wir nur an der Stelle, wo wir Zugriff haben, was ändern. Und ich kann jetzt die ganze Zeit jammern, dass das Kind keine Rückwärtsrolle kann. Kann der Fußballtrainer meckern und dann kann ich mich hinterfragen, was mache ich denn im Training, damit ich die Sachen aufholen kann, damit ein paar koordinative Grundlagen, die fehlen, aufgeholt werden. Wenn ich dann feststelle, ja, guck, ich mecker auch nur und tue auch nichts dafür, dann ist mir zu einfach, das dann immer auf die Instanz davor oder auf die Altersklasse davor zu schieben. Letztendlich musst du gucken, mit welchem Potenzial kommen die Kinder an und wo ist der Hebel, wo fängst du an, die besser zu machen. Und dann ist es eben wahrscheinlich nicht das Gegenpressing im 4-3-3, sondern dann sind es eben andere Sachen.
Und wenn wir den Elternratgeber Leid jetzt mal schnell aus der Hüfte geschossen hier ablassen, also insbesondere für Eltern, die fußballspielende Kinder haben, was für Ratschläge würdest du da so mitgeben?
Um vielleicht bei dem Bild von dem Zug zu bleiben, Kind in Zug setzen ist das eine, aber nicht an dem Zug hin und her schieben und zerren und machen. Das muss das Kind alleine machen. Also die Motivation muss vom Kind aus kommen und die Einschätzung im Vergleich, wie ist das Kind in der Mannschaft, in dem Leistungsvergleich, die Beurteilung weglassen. Also das Schlimmste, was Eltern machen können, ist zu sagen, aber mein Kind ist doch besser als Kind B. Warum spielt mein Kind nicht und Kind B spielt? Also da so ein bisschen Gelassenheit zu sagen, das ist jetzt in einem Rahmen, in einer Struktur, siehe guter Verein, gutes Training. Wenn es das jetzt alles macht, geht der Weg schon mal in die richtige Richtung. Aber du kannst es nicht, du kannst den Grashalm nicht ziehen. Das muss von alleine passieren. Und dann da auch mal so Entscheidungen hinzunehmen, so ein bisschen eine Gelassenheit von den Eltern sagen, das passiert von alleine. Es gibt ganz wenig, außer dem Kind diese Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Fahrtwege zum Training, irgendwann der Wechsel auf so eine Schule, Internat, das ist auch für Eltern nicht einfach. Und wenn diese Rahmenbedingungen da sind, wird schon mal nichts verhindert. Und aber dann da noch zu piesacken und am besten in der Halbzeit und nach dem Spiel das noch zu analysieren und nochmal, was hat der Trainer, auf die Kinder prasselt so viel ein, da sollten die Eltern wirklich unterstützen und ermöglichen und nicht noch irgendwie den 7. Ratschlag und nochmal nach telefonieren und warum jetzt das. Das wäre mein Wunsch.
Habe ich zwei Sätze von Eltern auch im Kopf, auch nicht nachfolgbar formuliert. Der eine Satz war, dieses ewige Hin- und Herfahren, da muss doch dann auch was bei rauskommen. Dann sollte doch mein Kind auch einsetzen. Das ist der eine Satz. Und das andere war, da kann ich auch sagen, das war von einer Mutter, die gesagt hat, und dann hat der Trainer gesagt, es ist nicht gut genug, war ich froh, dass ich nicht mehr hin und her fahren musste und das Kind aus der Mannschaft aussortiert hat. Gibt es halt verschiedene Herangehensweisen, ja?
Ja, ich habe da so eine positive Erfahrung gemacht in meiner Kindheit. Du brauchst halt Leitplanken und jemanden, der dich unterstützt und die Familie muss dahinter stehen. Die sollte sich aber aus dem Sportlichen halt komplett raushalten. Ja. Also dafür gibt es halt Experten, die soll dir Motivation schaffen, die soll dafür sorgen, dass du darauf Bock hast, ja, durch Anreize, durch Unterstützung, aber sie sollte sich halt sportlich komplett raushalten. So war meine Erfahrung und damit bin ich halt, also bin ich auch bei anderen Kindern, wenn ich das sehe, fährt man halt gut. Ja. Also Beispiel vom Wochenende, was ich da gesehen habe, da steht der Papa halt direkt hinterm Tor und wertet mit dem Spieler jede Szene aus. Und dann geht er auch zu dem und redet dann auch mit dem Trainer. Und da denke ich mir mit Alter, also in dem Fall wirklich Alter, lass den Jungen einfach kicken, der hat Bock. Und durch jedes Wort, was er bekommt und jeden Blickkontakt, ist er einfach abgelenkt.
Na klar.
Einfach abgelenkt. Ja. Ja, und da reden wir über 7-8-Jährige. Und ich stelle mir das vor, wenn ich teilweise beim FCM immer Juniorenspiele angucke,
der Ehrgeiz der Eltern sollte nicht den Ehrgeiz der Kinder übersteigen.
Das ist ja der Irrglaube, dass durch diesen Ehrgeiz der Eltern das Kind das adaptiert. Aber in der Regel ist das immer kontraproduktiv.
Und ich habe da größtes Verständnis. Wenn ich als Elternteil bei einem sportlichen Event von den Kindern stehe, dann fieber ich auch mit und möchte auch, dass die gut sind und dass die gewinnen und dass die gut abschneiden. Aber die Einflussnahme ist einfach der größte Fehler.
Mit Fiebern ist das eine, aber Personal Coaching im Halbauskennerbereich ist ja so ein bisschen schwierig. Danny, bist du böse, wenn ich Steffen frage, wie so ein Sichtungskram, also nach welchen Faktoren sichtet ihr überhaupt? Weil ich will dir kurz, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir hatten ja unser Erweckungserlebnis mit dem großen grauen Mann des Fußballs, Felix Magath, der uns gesagt hat, er braucht weder Daten noch irgendwelche Chips oder was auch immer hier an Brüsten festgemacht, an Brustgurten oder sowas, sondern er sieht, wenn ein Spieler oder eine Spielerin aus dem Trakt rauskommt, dann sieht er an der Nasenspitze, ob der gut drauf ist. Wie macht denn ihr das? Wie funktioniert so ein Sichtungsding? Und mit wem redest du und wer diskutiert aufgrund welcher Fakten?
Also letztendlich rauszufinden, was ist ein guter Spieler und was ist ein Talent, das würde ich voneinander trennen. Ich glaube, okay. Aufgabe 1 ist machbar. Das sieht jeder. Also wenn ich mir ein Fußballspiel angucke in einer Altersklasse, dann sehen auch Eltern und Trainer und Laien vermeintlich erstmal, wer denn da auffällig ist. Wer hat denn da die meisten guten Aktionen? Wer scheint denn da aktuell der oder die Beste zu sein? Das ist so ein Ist-Zustand. Das hängt davon ab. Es gibt so Kriterien, logischerweise Schnelligkeit, Spielintelligenz, Dynamik, sicherlich auch ein bisschen eine Körperlichkeit. So, das sieht erstmal jeder. Die Beurteilung, ob das dann ein Talent ist, das hängt mit noch ein paar anderen Faktoren zusammen, die man damit einfließen lassen kann. Ich habe immer den Ist-Zustand jetzt von einem Spieler und von einer Spielerin. Und dann muss ich mir angucken, Alter spielt eine Rolle, logischerweise. Wie jung, wie alt kalendarisch, aber auch biologisches Alter, Entwicklung. Spielt er in der D-Jugend, ist aber körperlich schon so weit, biologisches Alter ist einfach mal 1,5, 2 Jahre älter als seine Kameraden. Ist deshalb so auffällig. Oder ist es eben andersrum? Der ist körperlich noch zurückentwickelt. Da kommt noch sehr viel, da kann körperlich sehr viel kommen. Dann spielt eine Rolle Training. Wie lange trainiert der schon? Wie oft trainieren die in der Woche? In welcher Klasse? In welcher Gruppe? Das heißt, der gleiche Spieler, fällt mir im Spiel, fallen mir 2 Spieler auf. Der eine spielt schon 4 Jahre, trainiert 3-mal die Woche bei einem guten Trainer in einer Verbandsligamannschaft. Und der andere ist genauso gut, hat aber erst vor einem halben Jahr angefangen und trainiert 1-mal die Woche Kreisliga. Ja. Das muss man ein bisschen ins Verhältnis setzen, um zu erkennen, okay, wenn die jetzt schon gleich gut sind, was ist, wenn die gleiche Bedingungen hätten? Was kommt dann noch? Also Trainingshäufigkeit, Trainingsalter. Und dann ganz entscheidend, nennt sich Trainingssensibilität. Das heißt, das kann ich aber nicht beurteilen, wenn ich ihn einmal sehe, sondern wenn ich ihn über einen längeren Zeitraum sehe, trainiere mit dem, wie gut nimmt der Dinge an, wie schnell lernt derjenige dazu, diejenige. Und das ist für mich das Entscheidende. Ist jemand dabei, der nur von seinen aktuellen Fähigkeiten lebt, die abruft und dann viele Tore schießt? Oder ist das jemand, der in jedem Training, du siehst richtig, wie der dazulernt, wie der sich entwickelt? Das ist entscheidend. Und wenn man das beides zusammen betrachtet, kann man sagen, okay, der ist nicht nur jetzt gut, sondern da ist auch noch Potenzial, dass er besser wird. Und das versuchen wir immer ein bisschen mit zu berücksichtigen, gerade in diesem Altersbereich, wo sehr viel passiert, U13, U14, U15, zu beurteilen, für wen kann es am Ende noch ein bisschen höher gehen.
Aber wie ist denn das? Jetzt haben wir herausgearbeitet, ab 13, U13, U14 in der Regel große Vereine, FCM, HFC, NLZ, rufen dann auch mal, also angenommen, guter Spieler, gute Spielerin in dem Altersbereich, spielt im letzten Zipfel von Sachsen-Anhalt in der Kreisliga, rufen dann, und das ist wirklich eine Waffe, rufen die Vereine dann bei euch an, spricht sich sowas rum? Also wie kann ich mir vorstellen, dass so ein Spieler oder Spielerin nicht untergeht? Kommen da proaktiv Vereine, rufen da Eltern bei euch an? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Vereine weniger.
Ja.
Wenn, dann sind es tatsächlich Eltern oder Spieler, die nachfragen, Mensch, ich habe gehört und warum...
Spieler?
Ja.
Also die fragen selber nach?
Teilweise auch Spieler, okay. im Regelfall Eltern, die dann nachfragen, mein Sohn, XY, der ist richtig gut, der ist hier Torschützenkönig oder bester Torhüter. Was ist denn los mit Landesauswahl? Das heißt, die Kenntnis, wie unsere Struktur aussieht, ist nicht überall.
Der Satz passt aber genau zu dem Blick. Mein Sohn XY, was ist denn da los?
Richtig, richtig gut.
So, das heißt, das ist quasi die Anspruchshaltung, der ist gut, was wir ja gerade hatten. Eltern finden immer, der ist überragend. Warum spielt der Junge noch nicht in der Nationalmannschaft oder im Leistungszentrum?
Und dann hat es gelegen, Herr Scheles.
Und dann fängst du quasi an zu erklären, okay, wie alt ist er denn? Wo spielt er denn? Ist er schon jemals in einem Stützpunkt gewesen? Wurde er da mal gesichtet? Etc. Und die Stufen ist halt schon wahrscheinlich, dass ich die erstmal durchlaufe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann in der U15 in Ahrensee, Sachsen-Anhalt, noch ein Spieler rumrennt, den bis zu dem Zeitpunkt weder ein Stützpunkttrainer, weder ein Auswahltrainer, weder ein Leistungszentrum irgendwie mal gesehen hat, das muss man schon fairerweise sagen, ist sehr gering. Was nicht heißt, dass das ausgeschlossen ist. Und wir haben dann immer wieder Einzelbeispiele, wo ein Spieler auch aus Sachsen-Anhalt noch in der U15, in der U16 mit reinrutscht. Die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Altersbereich aber Spieler von extern, das heißt aus anderen Bundesländern, wo die Grundmasse wieder größer ist, und noch den Weg nach Sachsen-Anhalt findet, ist umso gleich größer.
Gibt es denn auch Menschen, die behaupten, dass die Talentförderung eigentlich in Sachsen-Anhalt wenig zu suchen hat, weil wir eigentlich als Fußballverband für den Breitensport verantwortlich sind? Also wir investieren ja, wenn ich das so höre, sehr, sehr viel in die Talentförderung durch U-Mannschaften, durch Stützpunkte. Grundsätzlich haben wir doch aber die Aufgabe, auch in der Breite aktiv zu sein. Wie beißt sich das denn eigentlich miteinander?
also ich weiß nicht, ob man da die Gewichtung so macht, ob es jetzt wirklich mehr in der Talentförderung ist als in der Breite. Ich denke, all das, was wir im Spielbetrieb machen, im Kinderfußball, in den Wettbewerbsformen etc., das zahlt ja alles ein. Letztendlich greifen wir mit der Talentförderung ja nur ab, was dort entsteht. Mhm. Und natürlich ist die Talentförderung ein Bereich, der erstmal Ressourcen kostet. Er kostet Trainer, der kostet Zeit, der kostet Geld. Die Maßnahmen, die wir alle fahren, das ist nicht außer Acht zu lassen. Ja, da müssen wir auch ganz gut haushalten. Es ist also nicht so, dass wir da freie Hand haben. Es gibt da schon einen Rahmen, in dem wir uns bewegen müssen. Wir müssen schauen, wie kriegen wir alle Mannschaften, Spieler betreut, letztendlich bis zu dem Weg, da können wir vielleicht noch drauf kommen, diese Sichtungsszenerie, die der DFB macht, das ist das Ziel. Da wollen wir die Spieler irgendwann hinbringen und dort vorstellen. Das kostet natürlich Geld, aber gerade weil wir jetzt im Team Talentförderung, Qualifizierung sind, spielt für mich die Rolle der Trainerqualifizierung einen entscheidenden Posten oder den größeren Hebel. Und da investieren wir aktuell die größte Manpower und Ressource, dass wir Trainer qualifizieren. Weil wenn wir jetzt, es ist ein Unterschied, ob ich Spieler XY zu einer Auswahlmaßnahme einlade und mit dem 3 Tage in Osterburg trainiere, dann habe ich da einen kleinen Einfluss drauf. Viel cooler wäre es ja, wenn der im Verein einen Trainer hat, der sich bei uns qualifiziert hat und dort alle 20 Kinder davon profitieren und wieder mehr Kinder besser werden. Das heißt, der größte Hebel in der Talentförderung, finde ich, ist tatsächlich das Training im Verein, die Ausbildung der Trainer. Wir sind mehr in der Rolle, sichten, beraten, Kader zusammensuchen, der nächsten Institution vorzustellen.
Wenn mir jemand diese Frage stellen würde, die du gerade gestellt hast, würde ich einfach antworten, dieses Investment rein in Talentförderung ist aber auch, weil das sind ja die Leute, die auch trotzdem im Amateur- und Breitensport in Sachsen-Anhalt irgendwie eine Rolle spielen. Weil wer einmal durch so ein Sichtungsverfahren durch ist und wer in U-Mannschaften gespielt hat, kann ich mir vorstellen, ist trotzdem dann in einem Verein, die wenigsten werden ja dann wirklich Riesenstars oder sonst was, sondern die tröpfeln ja alle dann rein ins Amateursystem. Und das sind ja dann genau diese Führungsspielerinnen und Führungsspieler, die du dann brauchst oder Leute, die dann irgendwann, weil sie halt gelernt haben und einigen mehr, also mehr Input haben, die dann halt was an den Amateurfußball zurückgeben können oder nicht. Also so.
Grundsätzlich ja, aber der ist ja die Spitze des Eisbergs. Das ist ja quasi, keine Ahnung, immer bei diesen U-Mannschaften bleiben, eine U-Mannschaft, einer geht vielleicht hoch, irgendwie weiter und von den anderen 18, 20 gehen dann 17 zurück in den Amateurfußball.
Das ist doch gut.
Ja, 17 von 2.500.
Ja, aber das die sind in ihren Vereinen doch dann so ein bisschen, die sind dann auch so Führungsspielerinnen und Spieler, oder nicht? Und ja, die können, geben doch dann auch was von dem Wissen weiter. Oder ist das ein naiver Gedanke von mir?
Nee, doch, das würde ich tatsächlich teilen. Klar, fahren wir irgendwann mit einem Kader zu einem Sichtungsturnier für den DFB und gucken, rutscht da jemand in einem Kader auch für eine U-Nationalmannschaft. Das ist aber wieder nur das 1%. Die anderen haben aber trotzdem den Blick und haben so ein bisschen eine Selbstreflexion. Es gibt noch mehr als mein Verein, es gibt noch mehr als mein Training im vielleicht auch kleineren Verein und die können das ganz gut reflektieren. Und das sind dann auch meistens Spieler, die nicht nur in den höheren Ligen bei uns, Richtung Landesliga, Verbandsliga, irgendwann landen. Ja, das hat man dann immer, wenn man jetzt die Kader durchgeht, bestimmt bei jedem Verein so 2, 3 Spieler, die irgendwann im Nachwuchs mal an einem der größeren Standorte waren und dann eben die Vereine stärker machen. Das sind aber aus meiner Sicht auch Spieler, die wir in Trainerausbildung erleben, die dann wissen, das spielt also eine Rolle, die sich für sowas interessieren, einfach um diesen Blick zu schärfen und ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, würde ich das gar nicht so negativ sehen. Also klar, es schafft es nur 1%, entweder in dem Profifußball oder in der Nationalmannschaft. Aber alle anderen profitieren ja auch davon, in dieser Struktur, dass diese Pyramide unten breit ist. Daran müssen wir arbeiten, dass oben möglichst viele rauskommen. Aber dass die Prozentzahl unter den Top 2%, von denen profitieren alle Vereine in der Region.
Ja, so ein gleichmäßiges Miteinander und so ein Geben und Nehmen. Also man profitiert davon einander, glaube ich. Und respektvolles Miteinander umgehen auch. Also das 1% ist okay, aber das 1% sollte den Respekt haben, dass die anderen, die es eben nicht geschafft haben, dann trotzdem im Amateurfußball was machen, sich von euch inspirieren lassen, wie du gesagt hast, Trainer und Trainerin werden etc.
Ich glaube auch nicht, dass ein Spieler, weder ein Spieler noch irgendein Verein hat ja einen Nachteil davon, wenn wir solche Talentfördermaßnahmen anbieten zusätzlich, wenn die bei den Vergleichsturnieren sind und so weiter. Es hat ja keinen Nachteil. Egal, ob der am Ende...
Hast du schon mal das Feedback bekommen, dass irgendein Trainer... ihr sagt halt, hier, der in der Auswahl, der setzt euch nur Flausen in den Kopf, das ist alles scheiße. Hier bei uns auf dem Dorf sieht's anders aus.
Glücklicherweise noch nicht, glaube ich.
Warum hast du gerade so komisch geguckt? Ich habe gerade immer, wenn du so guckst, dann habe ich Angst, dass ich irgendwas gesagt habe, was der Stich ins Wespennest ist.
Ja, aber ich glaube schon, dass die Vereine, hast du das gerade gesagt, dass die Vereine da kein negatives...
Keinen Nachteil davon.
Ich finde das schon. Also genau, wenn dieses 1% rausgeht, hast du genau 1, 2, 8 Spieler, die sich dann interessant machen für andere Vereine und dann aus dem Kosmos Sachsen-Anhalt rausgehen. Klar haben wir denn unser Ziel in der Talentförderung erreicht, zum Nachteil der Vereinslandschaft. Das muss man ja ehrlich so sagen, weil ist ja wieder ein Spieler.
Das glaube ich gerade eben nicht, weil die kommen noch irgendwann wieder oder die haben andere Leute inspiriert. Also, oder ist das ein zu emotionaler Wert? Würde jetzt der sportliche Leiter von Eintracht Pusemuckel sagen, ja, aber mir ist der wichtigste Spieler, die wichtigste Spielerin weggebrochen und deshalb habe ich Nachteile. Ist das so? Also kriegst du solche Rückmeldungen?
Ich würde es nicht immer damit in Verbindung setzen, dass das immer gleichbedeutend ist. Ein Spieler ist für eine Auswahl nominiert und macht irgendwo mit und wird danach sofort vom nächstgrößeren Verein abgeworben. Ich glaube, das ist nicht so, weil es ja wieder bei uns in Sachsen-Anhalt so ist. Die sind ja zu dem Zeitpunkt meistens schon an einem gleichwertigen Nachwuchsleistungszentrum. Da ist eher die Bühne, dass dann der nächstgrößere Verein wieder über unsere Landesgrenzen hinaus durchaus dann schaut und sagt, Mensch, bei Sachsen-Anhalt in der Landesauswahl, die gucken natürlich auch bei den Sichtungen und dann, dass es da mal eine Kontaktaufnahme gibt. Das ist eine Bühne, die wirst du aber nie verhindern. Das heißt, ab der U17 jetzt in den Nachwuchsligen, dort wird sowieso gesichtet. Das heißt, da ist nicht unsere Landesauswahlmaßnahme der Hebel, dass wir da Spieler ins Schaufenster stellen und die Vereine da Angst haben. Deswegen werden sie abgeworben, das glaube ich.
Deshalb fängt man noch mit 6, 7, manche mit 11 oder 12 erst an, weil man irgendwo groß landen will in der U-Auswahl oder ja, bei einem.
Klar, aber das ist ich wollte halt nur das Verständnis glatt ziehen, dass man halt niemanden was wegnimmt, was Steffen ja auch gesagt hat, ich wollte das nochmal explizit klar machen. Dass, na klar, ist das hier eines jeden Fußballers. Ich habe am Wochenende gesehen, wie einer mit 6 Cristiano Ronaldo jubelt hat. Der spielt ja auch nicht Fußball, weil er das im Fernsehen sehen will, weil er innerlich denkt, vielleicht kann das auch irgendwann mal werden. Und dann musst du halt irgendwie mehr machen, beziehungsweise auch alles annehmen, was an höherer Qualifizierung da ist.
Ja, tatsächlich glaube ich, ist mehr ein Thema bei Vereinen, so Termine. Dass ja, dann, wenn, das ist, ja. Oh Mist, jetzt ist da ein Trainingslager, jetzt ist da ein Turnier, jetzt fehlt mir der Spieler bei einem Spiel und solche Geschichten, dass die Termin hat, dass man sich da manchmal organisatorisch in den Flicken liegt. Aber da glaube ich, sind wir von der Anzahl unserer Maßnahmen, die wir machen, wirklich in einem gesunden Maß. Weil wir auch immer berücksichtigen müssen, wenn wir Maßnahmen mit der Auswahl haben. Das bedeutet immer Schulfreistellung, das bedeutet immer ein bisschen Ausfall, dann sind die übers Wochenende vielleicht hier und da mal ein Spiel. Das kannst du auch nicht ins Unermessliche ziehen. Also selbst wenn wir jetzt unbegrenzte Mittel hätten, würde ich jetzt nicht unbegrenzt Maßnahmen fahren, weil, sind wir wieder bei unserer Struktur, die an den Standorten bei uns in den beiden Leistungszentren ja eh schon eine hohe Trainingsqualität, eine hohe Trainingshäufigkeit haben. Das heißt, da brauchen wir jetzt nicht zu viel nochmal drüber kippen. Am Ende müssen sich die Spieler ja auch mal regenerieren. Und irgendwo den Fokus behalten. Also der Einfluss, den wir mit unseren Maßnahmen haben, der kommt nicht über Quantität. Also nicht, wir machen nochmal ein Trainingslager und nochmal eine Maßnahme. Wir müssen uns an irgendeiner Stelle sicher sein, aus diesen beiden Standorten, mit denen wir versuchen, gut zusammenzuarbeiten, sind das letztendlich die besten Spieler, die wir präsentieren. Und das erfolgt auch immer in Abstimmung mit den jeweiligen Jahrgangstrainern in Halle und in Magdeburg. Also da ist auch der Austausch da, dass dann der verantwortliche Trainer von uns sagt, okay, ich bin jetzt für die U15 Jungs verantwortlich, der ist dann im Austausch, der ist bei beiden Standorten, der guckt sich beide Kader an, spricht mit den Trainern und dann wird dort meistens gemeinschaftlich auch entschieden, okay, von dir nehmen wir die 5 Spieler, von dir nehmen wir die 5 Spieler, teilweise auch gemeinsame Trainingseinheiten, teilweise auch Co-Trainer, die dann aus den beiden Vereinen unterstützen bei Landesauswahlmaßnahmen, damit das also maximal transparent ist.
Wir haben beide auf unseren Notizzetteln zu stehen, also beide Danny und ich, dass die Rolle der Trainerausbildung bei der Talentförderung extrem wichtig ist und dass wir das hier besprechen sollten. Mit rot unterstrichen.
Ja.
Kannst du das mit Inhalt füllen?
Hatte ich ja gerade schon mal so angedeutet, dass ich den größeren Hebel sehe, Spieler wirklich besser zu machen, also von Talentförderung zu sprechen, unabhängig, ob es ein Talent ist, sondern alle Spieler besser zu machen, ist ja der größere Hebel, dass in jedem Verein bessere, mehr ausgebildete Trainer arbeiten.
Das stimmt, das hast du gesagt, aber was bedeutet das für die Menschen, die jetzt in den Vereinen sind, vielleicht zugucken? Willst du sie inspirieren dazu, noch bessere Trainerlizenzen zu machen, die nächsthöhere anzustreben? Oder wie meinst du das?
Absolut. Also wenn ich jetzt aus Sicht Vereinsverantwortlicher, vielleicht Jugendleiter denke, ja, dann weiß ich, okay, man ist immer bemüht, dann die Altersklassen zu besetzen, die Mannschaften voll zu bekommen und das Trainerteam zu besetzen und dann im nächsten Schritt zu schauen, okay, wo spielen denn meine Kinder? Wie ist die Gruppengröße? Und was arbeiten denn für Trainer mit den Kindern? Und das, um Gottes Willen, häufig ist es ja so, dass dann dort Elternteile anfangen, so dieser klassische Weg, Eltern übernehmen eine Traineraufgabe etc. Aber dass ich dort als Verein, als Jugendleiter daran arbeite, okay, denen bringe ich was bei. Also die führe ich Qualifizierungsmaßnahmen zu. Und da reden wir jetzt von diesen Zertifikaten, die wir haben mit dem Kids, mit dem Basiscoach. Das sind ja niederschwellige Angebote, von denen noch keiner schlechter geworden ist, wo ich erstmal einen Grundstock lege in den Altersbereichen. Es ist häufig so, dass in den Vereinen, in der E- und in der D-Jugend, ist der Anteil Eltern, Betreuer ohne Lizenz mit sehr viel Leidenschaft und Engagement höher als Richtung B- und A-Jugend. Wenn ich mir das wünschen dürfte, würde ich es umdrehen. Die besten Trainer, die der Verein zur Verfügung hat, gerne im Bereich E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend Aha. Und in der B- und A-Jugend ist vielleicht mal der Betreuer wichtiger. Ja, also dort, wo am meisten passiert, wo die...
Das ist eine harte These, die würde ich ausschneiden, glaube ich.
Am meisten lernen, also bestausgebildetste Trainer, hochqualifizierte Trainer in den Altersbereich E, D-Jugend.
Teilst du das, Danny? Du hast...
Ich mache es ja ungern an meinem eigenen Beispiel, aber das, was bei mir passiert ist...
Ich mache es ungern an meinem eigenen Beispiel, das meine ich auch.
Ich meine jetzt ernst, wenn du halt in der F- bis zur D-Jugend, also in dem kleinen Bereich, nicht die Trainer hast, die dir das Handwerkszeug an die Hand geben, dann bist du in der C-Jugend, D-Jugend, selbst bei einem guten Trainer teilweise vielleicht auch schon überfordert, weil du es gar nicht erfüllen kannst, was der von dir möchte. Das heißt, du brauchst die Basis, muss ja unten geschaffen werden. Teile ich komplett. In der A-Jugend, B-Jugend können die in der Regel Fußball spielen. Da kommt es in meinen Augen nicht mehr darauf an, dass du jetzt an irgendwelchen Stellschrauben drehst, sondern dass du halt, wie du sagst, der Betreuer wichtig ist, der vielleicht auch mal dich mit anderen Problemen abholt. Ja, weil du halt in der B-Jugend mit 16, 17 auch andere Sachen im Kopf hast, als vielleicht dreimal die Woche Fußballplatz zu spielen.
Wartet, plastisch. Das bedeutet, ihr beide müsstet eigentlich E-Jugend und sowas trainieren und ich wäre der empathische Begleiter in der A-Jugend.
Du würdest uns jetzt die Empathie absprechen, von daher kann ich das jetzt nicht teilen.
Nein, das meine ich doch nicht. Das ist nur das Einzige, was ich habe. Das habt ihr auch. Ich glaube, dass man gerade in der E-Jugend eine Menge Empathie auch braucht, in Verbindung mit den Fertigkeiten, die man da verbinden muss. Nee, ihr seid die Geilen, ich bin nur der Lulli. Also das wollte ich sagen.
Ich bin auf jeden Fall in dem Bereich fehl am Platz. Das habe ich am Wochenende.
Du hast es ja selber gesagt.
Ich bin da halt generell im Trainerbereich fehl am Platz. Aber ich stütze zu 140% Steffens Aussage, dass wir im unteren Bereich, Altersbereich, mehr qualifizierte Trainer brauchen.
Steffen, an wen geht denn der Appell? Wer muss da jetzt wie reagieren?
Aber ich hab's. Also, dann müssen wir ja was
reden. Ich hab Steffen gefragt.
Ja, ist doch nicht schlimm. Aber jetzt mache ich es ja mal anders. Müssen wir da nicht als Verband, beziehungsweise auch ihr, die Rahmenbedingungen verändern? Also, jetzt mach ich mal ein Beispiel. Brauche ich dann in der D-Jugend-Landesliga überhaupt eine Qualifizierung?
Da auf jeden Fall, weil das ja der Altersbereich ist.
Nein, eine Qualifizierung, eine Trainerqualifizierung, eine Lizenz.
Das ist jetzt die entscheidende Frage. Also wenn man es umdreht, ist wieder, wo besteht die Gefahr, dass wir die Entwicklung eines Spielers, einer Spielerin verhindern? Und die verhindern wir mit schlechtem Training, wenig Training, schlecht ausgebildeten Trainern in diesem Altersbereich. Und ungünstigen Spielformaten, das hatten wir ja alles schon, dass das jetzt in die richtige Richtung geht, dass wir mit kleineren Feldern, vielen Aktionen, vielen Wettbewerben eine Entwicklung fördern. Und dann ist die Frage, mache ich es mit einer Verpflichtung oder mache ich es mit einer Überzeugung? Da bin ich kein Freund von einer Verpflichtung. Ich möchte, deswegen sage ich, aus Sicht von Jugendleiter muss die Überzeugung da sein, in diesem Altersbereich sollte ich mich darum bemühen. Und selbst wenn es der engagierte Papa oder Mama ist, die einer Trainerqualifizierung zuzuführen, aber nicht mit einem Zwang, weiß ich nicht, bin ich kein Freund von, sondern es muss die Überzeugung, und da sind wir auf einem guten Weg mit den Angeboten, die wir haben, mit den Zahlen, die bei uns in diesen Kursen sind. Ich glaube, die Zahlen steigen, auch ohne, dass es jetzt in diesen ganz unteren Ligen und in den unteren Altersbereichen einen Zwang gibt, aber da sind wir auf einem guten Weg, die Überzeugung in die Vereine zu tragen, weil da schlummert das größte Potenzial. Ja? Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, immer zufällig an Sportplätzen vorbei, zufällig immer zu irgendeiner Trainingszeit, gucke ich ganz gerne mal nur 10 Minuten hin und denke mir, da wäre noch ein bisschen Potenzial da. Ja, also dann frage ich mich immer, manchmal gucke ich auch nach, ist das ein Trainer, der schon mal bei uns einen Kurs besucht hat oder nicht? Und dort, wo ich begeistert bin, ist es meistens so, dass sie einen Kurs besucht haben und ich schon Elemente erkenne. Und dort, wo ich denke, dann ist es so, dass es wahrscheinlich dann jemand ist, der bisher noch keinen Kontakt zu einer Trainerqualifizierung hatte.
Wenn ihr demnächst irgendwann auf einem Fußballplatz dieser Welt eure Kinder trainiert und so ein Hagrid-artiger Riese am Rand steht mit einem Hund, der proportional dazu ganz klein ist, das könnte Scheles sein.
Wir könnten jetzt die Vereine auch drauf verlinken, weil ich glaube nicht, dass du mit deinem Hund so weit gehst, dass du über die Landesgrenzen Magdeburg hinausgehst. Und die dich kennen, wissen, dass du ja auch in welchem Stadtviertel du aktiv bist. Also mir würden jetzt vielleicht 1, 2, 3 Vereine einfallen, auf die das zutrifft. Großes Kompliment an die es schon tun, die du gerade erwähnt hast. Und guckt auf unseren Veranstaltungskalender für die Vereine, wo vielleicht noch Potenziale da sind.
Ja, ich überlege gerade, also ich finde den Ansatz sensationell. Also das ist wirklich was wir mal aus dem Podcast mit rausnehmen müssen und wo man vielleicht noch weiter in die Diskussion geht. Ich weiß nicht, inwiefern du diese Diskussion ja auch schon immer führst, mit wem auch immer, dass man, also ich überlege auch gerade, wie Vereine reagieren würden, wenn ich so, also man denkt ja immer erstmal an seinen eigenen Heimverein, wenn ich mich da jetzt in irgendeine Sitzung setzen würde und sage, pass mal auf, ich habe hier eine geile Idee von einem wirklich qualifizierten Menschen. Irgendwie, was denkt ihr dazu? Zumal ja auch meistens die B- und A-Jugendtrainer keine Lust haben. Also, ja, wahrscheinlich. Manchmal auch nicht die Fähigkeiten, halt mit den ganz Kleinen irgendwie zu arbeiten. Es ist, da sind ein paar Herausforderungen dabei, aber die Idee ist super.
Es ist jetzt auch, um Gottes Willen, nicht meine Idee, die ich mir alleine ausgedacht habe und jetzt hier.
Hier in diesem Podcast kannst du es als deine Idee
verkaufen. Okay, das habe ich mir komplett alleine überlegt. Aber auch in Leistungszentren ist es ja teilweise so, dass die jüngeren Altersklassen teilweise von Studenten, Sportstudenten, Halbtagskräften trainiert werden, dann schon sehr gute. Und die Hauptamtlichkeit beginnt dann wieder weiter oben, Richtung B- und A-Jugend. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass Trainer an Leistungszentren immer ganz schnell in die nächste Altersklasse wollen. Wenn ich das so gestalten würde, dass alle Trainer in etwa gleich angestellt sind, gleich bezahlt werden, habe ich das vielleicht gar nicht mehr. Und automatisch verlagere ich die bestmögliche Trainerqualität in so einen Altersbereich. Und auch das ist nicht neu. Das gibt es. Wir schauen immer nach England, wir schauen in die Schweiz und loben das immer, dass das dort so cool ist. Aber irgendwie brauchen wir in Deutschland immer lange, müssen uns ganz lange Sachen angucken, bis wir sagen, Mensch, wir könnten doch eigentlich auch so machen.
Aber warst du schon mal im direkten Austausch mit Meister Wolf, der hier bei uns auch schon im Podcast war?
Tatsächlich bei Maßnahmen vom DFB, bei Fortbildungsmaßnahmen vom DFB.
Und wie würde der da? Der würde das wahrscheinlich unterschreiben, oder?
Davon gehe ich mal aus.
Weil der, wie der gebrannt hat. Ich habe nur so viele lustige, du hast deinen Laptop jetzt auch zugemacht, aber willst du Schluss machen oder was? Weil ich wollte jetzt.
Mit dir, ja.
Wir sind in guten und schlechten Zeiten, Danny. was ist das mit dem Fußballtennis und dir? Lass uns auch noch ein bisschen, damit du mal ein bisschen locker wirst und wir noch ein paar witzige Sachen.
Wehe.
Okay, also.
Was heißt denn wehe? Warum sagst du wehe?
Tatsächlich ist es so, dass die eigene Fußballkarriere jetzt nicht besonders hochklassig war und auch schnell die Knie gesagt haben, das mögen wir jetzt gar nicht mehr, was du veranstaltest, Bauchnabel aufwärts. So dass es aktuell.
Schönes Bild.
Die nächsten 1,80 Meter vom Bauchnabel.
So dass es dann irgendwann nur noch zu einer kleinen Freizeitgruppe gereicht hat und wir treffen uns einmal die Woche und spielen Fußballtennis.
Ich weiß, das ist halt echt irre. Also wenn man, ich habe es leider ja noch nicht geschafft, zumindest nicht mal zuzugucken, aber wenn man euch reden hört darüber, muss das wirklich höchste Qualität sein, die
sehr, sehr unangenehm.
Also da geht die Schere auf jeden Fall auseinander von dem, wie wir darüber berichten und das, wie es dann tatsächlich
stattfindet. Das ist dann wirklich so.
Aber das macht ein bisschen Spaß, das machen wir noch. Das ist so eine kleine Alterntruppe aus der ehemaligen Mannschaft heraus.
Stimmt die Geschichte eigentlich, dass du mal mit einem Fahrrad 150 Kilometer bis in den Norden von Sachsen-Anhalt gefahren bist, um dort an so einer Fußball-Tennis-Weltmeisterschaft oder sowas teilzunehmen?
Das ist wieder die Berichterstattung. Also, dass das Ding Weltmeisterschaft heißt, das kommt halt von uns. Wir treffen uns dann, dieselbe Gruppe trifft sich einmal im Jahr in Arensee, also auch nicht 150 Kilometer, sondern 120. Und verbringen dann gepflegtes Männerwochenende mit einem sportlichen Event und dann spielen wir da unseren Jahressieger aus. Und da fahre ich tatsächlich immer mit dem Fahrrad hin.
Das stimmt das, dass mal auch ein sehr qualifizierter Trainer mit dabei war und mitfahren wollte? War es nicht Nick Streu, der hinten dann echt Probleme hatte, in deinem Windschatten mitzukommen?
Es ist tatsächlich so, dass in jedem Jahr einer aus dieser Gruppe auserkoren wird, diese Fahrradstrecke mit mir gemeinsam zu bewältigen. Und da war auch Herr Ströhl schon dabei.
Und er hat sich nicht so
gut gemacht. Aber sensationell gut gemacht.
Ach so, okay.
Gute Führungskraft.
Wir hatten gefühlt 180 km/h Gegenwind, Nieselregen, Hagelschauer.
Ja. Hast du ihn vorgefahren?
Wie ein Mann durchgezogen. Wir sind bei Tageslicht in Arensee angekommen.
Ich war auch mal bei dieser Fußball-Tennis-Runde dabei. Die können das
einmal.
Schon. Einmal. Und ich gehe auch nicht nochmal hin. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Am Netz wurdest du mit dem gestreckten Bein empfangen. Das war wirklich sehr, sehr gut. Also da geht's wirklich auch ums Gewinnen, ja.
Nee, klar.
Ich dachte, ich kann da ein bisschen ein, zwei Tipp machen, ja, aber war nicht.
Dann hättest du aber zur Tanzstunde gehen müssen.
Ja, ist doch okay.
Ja, aber nicht so schlecht. Und kannst du uns noch die Größe deines Hundes mal anzeigen? Weil das stelle ich mir lustig vor, wenn du das in die Kamera.
Ich habe einen zu groß geratenen Zwergdackel.
Der ist ungefähr. Wie könnte so es anders sein bei ihm?
Alles klar, Hausmeister Krause.
Der Fetz ist.
Der Fetz, ja.
Ja, der ist Magdeburger Sprintkönig. Wie heißt das? Magdeburger des Jahres, Magdeburger des Monats?
Magdeburger des Jahres war letzte Woche, da habe ich ihn nicht gesehen.
Nein, er war im letzten Jahr Magdeburger des Monats, weil er dieses Dackelrennen am Herrenkrug in seiner Kategorie gewonnen hat. Ach, mit viel Leberwurst, ja.
Das klingt so surreal, wenn er einfach über Dackel.
Ich hatte überlegt, ihn mitzubringen, tatsächlich.
Hat der Dackel jetzt gewonnen, weil er so ein guter Trainer ist?
Einfach nur, weil ich die Leberwurst in der Hand habe.
Weil der Dackel immer Schatten hat.
Wie funktioniert das? Und seid uns nicht böse, dass wir gerade den Platz des Amateurfußballs kurz verlassen, aber das ist ja trotzdem witzig, weil es ja mit dir dazugehört. Wie viele Dackel waren da anwesend?
Das kann ich gar nicht genau sagen. Es waren drei Kategorien. Irgendwie normale Dackel, Zwergdackel und Mischlingsdackel. Und dann waren wir auf der Pferderennbahn im Herrenkrug. Und dann gibt's da Vorläufe, so richtig mit Startsignal und Tor auf und los. 30
Minuten. Tor auf. Ach, die sitzen in so einer Box?
Na, die werden festgehalten in so einer Box und dann gibt es ein Piepsignal, dann werden die losgelassen und dann.
Und du bist auf der anderen Seite und hast eine Leberwurst.
Ich hab die Leberwurst gehalten und dann, das fand er richtig gut und hat da Gas gegeben.
Sehe ich mich natürlich auch in so einem
Danny, weil wir jetzt, Danny, ich würde dann auf der anderen Seite mit Nutella auf dich warten. Hier, ich würde. Komm, Danny. Komm.
Aber die waren schon flink. Also da hast du
die waren schon flink. Ja, dann ist Danny raus.
Ich verlasse die Gruppe. Ich hebe vorne meine Demut abholen.
Oh, herrlich. Das ist ja wirklich abgefahren. Und okay, und wären alle mit Leberwurst oder hat da jeder sein eigenes Lockmittel?
Die hatten alle verschiedene Sachen. Ihre Lieblingsleckerlis und irgendwelche Spielzeuge. Ja, und haben wir dann einen schönen Tag verbracht. Und am Ende waren wir in der Zeitung. Ja, mit dem Kleinen, der kann nicht viel, aber schnell rennen kann er.
Dass der Magdeburger des Monats war, finde ich richtig witzig. Das ist wirklich witzig. Wie heißt er?
Iki.
Okay. Hast du noch was für Scheles?
Nein.
Also ich hätte was, aber das sage ich euch, wenn der Podcast aus ist, müssen wir in der nächsten Folge machen, wonach ich jetzt noch fragen wollte.
Weil das würde,
was?
Das machen wir im Premium-Teil.
Ja. Das machen wir im Premium-Teil, im Bezahlteil. Da müsste ich jetzt noch sagen, worum es geht, aber selbst das wäre schon Provokation genug, deshalb drücke ich lieber hier drauf.
Musste machen.
Musst du machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.